Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und dann ging es wieder in die Fliegeversteigerung. Und ich bin so ein Fan dieser großen amerikanischen LKW. Und da stand da so ein großer LKW. Ich habe gesagt, den fotografiere ich mal. Vielleicht treffe ich den Fahrer.
Ja.
Und das passierte genauso. Ne? Ich habe den LKW also fotografiert. Und dann kommt ein sehr korpulenter Mann aus dem Büro, kommt auf mich zu und sagt, ich sollte den besser fotografieren, wenn der gewaschen ist. Und dann habe ich gesagt, ach, ich würde den viel lieber fahren.
Ja.
Und dann ist er auf der Beifahrerseite eingestiegen und hat gesagt, come in. Und dann bin ich auf den Fahrersitz und dann hat er mir auf dem Hof die ersten vier Gänge beigebracht.
Das ist ja cool.
Karl Leroy Hans. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das muss ja ein tolles Gefühl sein, den auf der Straße zu fahren. Und dann sagt er, wenn du morgen früh um 8 Uhr hier bist, kannst du auf der Straße fahren.
1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr da seid und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr über meinen heutigen Gast. Sie ist eine Journalistin, die wirklich schon weit gereist ist, die viel von der Welt gesehen hat, die an vielen Orten als Journalistin eingesetzt wurde und die letzten Jahre haben dafür gesorgt, dass sie jetzt auch, wenn sie gerade nicht als Journalistin arbeitet, als Aktivistin unterwegs ist. Und ich bin ganz stolz, dass sie heute hier ist, weil ich sie schon lange aus der Ferne bewundere und jetzt endlich hier aus der Nähe mal befragen kann. Herzlich willkommen, Georgine Kellermann.
Danke, dass ich kommen durfte. Ich bin total gerne hier. Ich finde das auch so familiär, das ist auch schön herrlich.
Ja, so soll das auch sein. So schön gemütlich hier bei uns zu Hause. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Darüber freue ich mich immer sehr, weil mir das Leben sehr viel einfacher macht. Komisch, ne, dass man... Ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist, aber ich bin das Siezen so wenig gewöhnt. Ich fühle mich sofort wie auf dem Amt, wenn ich jemanden sieze irgendwie.
Ja, und bei mir war das anders. Das habe ich erst so in den letzten Jahren gelernt, dass das mit dem Du eigentlich viel angenehmer ist. Ja. Das Sie, da kann man Leute ja auf Distanz halten und man kann sich überlegen, will ich mich mit dem wirklich duzen?
Ja, das stimmt.
Aber so Stiefiederisse bin ich nicht. Ja.
Ich habe vor kurzem erst, gar nicht so lange her, vor einem Jahr oder so, habe ich noch das Hamburger Du gelernt. Das ist, glaube ich, Vorname und Siezen.
Ah, das ist auch schön.
Ja, das ist auch schön. Das ist dann besonders schön, wenn es dann so ganz kompliziert wird. Georgine, erstmal, also wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Was ich so aufregend finde, was ich so spannend finde, wenn ich mir deine Vita durchlese, sind diese ganzen... Ja, dieser ganze Lebensweg, aber vor allem also auch dieser berufliche, dieser Karriereweg, den du gegangen bist, der so viele Stationen hatte, die ich alle, von denen ich allen denke, das ist ja wahnsinnig aufregend. Also weil ich ja Kölner oder sagen wir mal rheinländischer Medienbetrieb, den kenne ich ja auch so ein bisschen von innen sozusagen und weiß auch, wie es beim WDR zugeht, aber du hast ja wirklich die ganz große Runde durch den WDR gemacht. Bevor wir jetzt zu Details kommen, auch so, was das Aufwachsen betrifft oder so, du warst von, ich lese das hier ab, weil ich die Zeiten sonst nicht auswendig wüsste, aber von 83 bis 92 Korrespondentin in Duisburg. Also ja. Du kommst ja auch aus dem Pott.
Also 83 habe ich erstmal angefangen als freie Autorin und dann zwei Jahre später wurde dieser Regionalkorrespondentenjob in Duisburg frei und dann habe ich mich da beworben, habe den bekommen und habe dann 7 Jahre als freie Feste als Regionalkorrespondentin gearbeitet und hatte so ein Berichtsgebiet, das war umfasste Duisburg, Kamplin, Fort Rheinberg, also so ein bisschen auch vom Niederrhein.
Ja.
War eine Traumzeit, weil ich den Niederrhein wahnsinnig liebe und weil Duisburg natürlich ein ungeheuer spannender Ort ist, auch in der Umstrukturierung von der Stahl- und Kohleindustrie jetzt zu anderen und es hadert ja heute noch mit den wirtschaftlichen Schwächen, die es hat und der Arbeitskampf in Rheinhausen, als das Stahlwerk von Krupp geschlossen werden sollte und auch worden ist, dieser unglaubliche Arbeitskampf von den Stahlarbeitern, den habe ich dann von der ersten Minute an miterlebt und das ist eine ganz wichtige Station in meinem Leben.
Ja, und das finde ich nämlich so aufregend, weil dieser Arbeitskampf, der da damals stattgefunden hat, das war ja vielleicht einer der letzten wirklich großen Arbeitskämpfe auch der Bundesrepublik, noch vor der Wiedervereinigung auch und so, und da war das ja, da ist diese ganze Region ist ja, fing an auszubluten sozusagen. Und
das war 1987, im November ging das los, ist also jetzt genau 25 Jahre her, ne? Und das führte dazu, dass nicht nur die Stahlarbeiter in Rheinhausen auf die Straße gegangen sind, sondern an einem Tag haben 100.000 Menschen das ganze Revier lahmgelegt. Ja, und ich weiß noch, wie die Konservativen und die Liberalen damals gezetert haben und so weiter. Aber Kumpel und Stahlarbeiter haben das Ruhrgebiet lahmgelegt. Und damals waren Fernsehteams aus aller Welt da. Die Brücken wurden gesperrt, die Autobahnkreuze wurden gesperrt. Heute werden ja zum Beispiel die Klimaaktivisten, wenn sie Straßen sperren, immer gleich kriminalisiert. Ja. Und damals wollten auch Menschen diese Stahlarbeiter kriminalisieren. Aber das war denen genauso ein Herzensbedürfnis, wie es heute den Klimaaktivisten ein Herzensbedürfnis ist, dass sich endlich etwas ändert. Und ich glaube, die Duisburg-Rheinhausener Stahlarbeiter haben eine Menge für sich und ihren Ort erreicht. Die haben nicht erreicht, dass das Stahlwerk schlussendlich weiterbetrieben wurde. Es wurde einen kurzen Zeitraum weiterbetrieben. Klar. Aber es kam ein Freihafen und man hat auf diese Stadt geschaut und sie war plötzlich im Fokus und das war das Wichtigste.
Ja, also ich kann mir das nur wahnsinnig inspirierend vorstellen, wenn man da damals unterwegs gewesen ist und das so hautnah miterlebt hat, wie du das als Reporterin miterlebt hast.
War es auch, und das Irre war ja, das war ja gerade die Zeit, wo die Privatsender so anfingen. Mhm. Und wir waren für die Menschen in Rheinhausen, der WDR, das war ihr Sender. Ja. Also wo wir auftauchten mit unserem Ü-Wagen oder auch alleine. Ich war da bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund oder die bunte Kuh. Ja. Überall kannte man uns, wenn ich mit meinem Auto ins Stahlwerk wollte. Der Pförtner hat schon nicht mehr gefragt. Wenn ich kam, ich hatte ein rotes Auto, wenn ich kam, ging die Schranke hoch und dann bin ich da reingefahren. Und ja, das war schon klasse.
Ja. Es gab einen Tatort, einen Schimanski, der auch quasi in so einem Streik gespielt hat, wo der da, dann ist da auch noch Rio Reiser aufgetreten und so. Und das ist immer auch so ein ganz konkretes Bild von mir, wenn ich an den Streik der Kumpels in Duisburg denke und so. Ich finde das immer so interessant, dass es heute so einen Arbeitskampf gar nicht mehr gibt, weil diese Solidarität, wenn jetzt heute die Bahner streiken oder so, dann regen sich die Leute nur auf. Und ich denke immer, die wollen ja auch nicht streiken. Seid doch mal ein bisschen, so wie damals, einfach solidarisch dann auch mit denen.
Ja, das ist auch eine kleine Anekdote aus dieser Zeit. Die Stahlarbeiter aus Rheinhausen, Krupp, sind irgendwann mal zur Villa Hügel gefahren. Das ist ja in Essen das große Haus der Familie Krupp über dem Baldeneysee. Das gehört heute einer Stiftung und da tagte der Aufsichtsrat von Krupp. Und dann standen die erst draußen auf dem Platz davor und demonstrierten. Und irgendwann haben sie, waren einige hundert, die Villa gestürmt. Ja. Jetzt brachen die also, und die Sicherheitsleute, und das ging ja alles sehr vornehm dazu, brachen die durch die Türen da rein und die hundert da unten und haben sich das alles angesehen und gezetert und es ist nichts kaputt gegangen. Na. Sie haben nichts kaputt gemacht. Ja. Und das ist heute noch so ein Moment, wo ich denke, da war bei aller Wut über die Aufsichtsräte immer noch auch der Respekt vor dem Arbeitgeber. Das war eine tolle Zeit.
Na super. Bisschen anders als der 6. Januar in Washington.
Ich wollte das gerade nicht sagen, weil man das ja kaum vergleicht, aber genau so. Ja.
Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin 76 geboren, deswegen habe ich das natürlich als Kind so halb mitbekommen, aber nicht verstanden und so. Wenn ich mir das heute so aus der Vergangenheit angucke, finde ich das immer sehr mitreißend, sehr inspirierend, weil es war ja einfach existenzieller Arbeitskampf für die. Es ging einfach um deren Leben, ums Überleben auch und so. Und das ist, wenn man sich heute das Ruhrgebiet anguckt, ist es interessant, was das für Spuren hinterlassen hat. Und es gibt ja auch noch eine tiefe Trauer, die spürt man überall noch, dass es diese Werke nicht mehr gibt, obwohl auch jeder weiß, dass das auch heute nicht mehr betrieben werden könnte in diesem dreckigen Ausmaße. Das war ja eine Smogglocke damals, aber vermisst wird es trotzdem, weil es eine besondere Arbeitszeit ist.
Natürlich. Und man muss sich das mal vorstellen, Menschen, die unter Tage Kohle abgebaut haben, die hatten, wenn sie da runtergingen, 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter Gestein über sich. Mhm. Die waren da unten in der Dunkelheit, klar, die war von Lampen erleuchtet, aber in dieser Dunkelheit allein. Ja. Und wenn der Strom ausging, dann waren die auf sich angewiesen. Und wenn es da ein Grubenunglück gegeben hat, dann waren die auf sich angewiesen. Und dieses Wissen, dass ich auf meinen Nachbarn genauso zählen kann, wie der Nachbar auf mich zählen kann, ja. Das ist heute noch da und das spürt man auch. Und ich wünschte mir eigentlich, dass diese Solidarität, das ist ja eine Form der Solidarität, total, dass die eigentlich landesübergreifend so wäre. Ja. Hat man heute leider nicht überall so.
Ja. Ja, ich war mal in einem Podcast zu Gast von irgendeinem Magazin und da haben wir über Arbeit gesprochen und ich habe dann ein bisschen nonchalant oder mich auch vielleicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass man Leuten, die jetzt noch im Bergbau arbeiten oder noch gerade da gearbeitet haben, dass man denen ein anderes Angebot macht, weil der Job, den die machen, nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr gebraucht werden sollte sozusagen, weil wir alle wissen, dass Kohleabbau super umweltschädlich und so weiter und so fort. Und dann ist das so verkürzt worden, wie das ja immer ist im Internet, auf so eine Zitatkachel irgendwie. Ich finde, Kohlearbeiter sollten die Arbeit nicht mehr machen oder irgendwie so, ne, wird das dann ja zitiert. Und ich glaube, auf Facebook gepostet und dann ging da in den Kommentaren, brach dann so ein bisschen in kleinen Rahmen die Hölle los von Leuten, die eben da arbeiten oder deren Väter da gearbeitet haben. Die alle gesagt haben, ja, so der Schnösel, was bildet der sich ein und so, will uns unsere Arbeit schlecht reden, der hat doch keine Ahnung, hat nie im Leben selber gearbeitet und so, ne? Und dann bin ich da in die Kommentarspalte reingegangen und gesagt, okay, Leute, sorry, das ist erstmal ganz falsch rübergekommen. Ich will euch überhaupt nicht euren Job absprechen oder was ihr da erlebt habt. Ich will nur, dass man euch viel bessere Angebote macht, andere Sachen zu machen. Und da habe ich aber gemerkt, dass diese auch die Bemerkung von mir, egal, auch wenn sie anders gemeint war und ich sie natürlich nicht so denen da irgendwas absprechen wollte, aber dass ich das auch ein bisschen verkannt habe, wie sehr Arbeit auch Identität ist, wie wichtig das für die Menschen ist, diese Arbeit, auch wenn sie scheiße war, als Identität zu haben.
Die haben diesen Job gemacht, der brachte Staublunge, der brachte, Bergleute wurden häufig nicht so alt wie Leute, die nicht unter Tage arbeiteten. Ja. Ich habe begleitet mit einem Kamerateam die Schließung der letzten Zeche in Lothringen in Frankreich. Ja. Und wir haben damals gesagt, wir möchten den letzten Bergmann porträtieren, der eingestellt worden ist. Das war Erik, ich habe den Nachnamen vergessen, aber Erik. Und der Film hieß dann auch Eriks letzte Schicht. Ja. Und dann waren wir auf La Houve hieß die Zeche. Und haben da jeden Morgen um 5.30 Uhr waren wir da, um anzufahren mit denen und sind runtergefahren und so weiter. Und am letzten Tag haben sie dann die Barbara, die heilige Barbara, die Figur aus der Zeche rausgeholt. Und dann kamen sie also mit dem Aufzug hochgefahren. Wir waren dabei und der Mann, der die getragen hat, der hat geweint. Ja. Der hat geweint, weil er wusste, es ist vorbei. Und die haben auch alle Angebote bekommen. Erik ist dann auch in ein Arbeitsprogramm, in ein anderes gekommen. Mhm. Aber dass sie nicht mehr anfahren konnten, dass sie nicht mehr unter Tage gearbeitet haben, das hat ihnen allen leid getan. Ja. Und das Schönste war, dass der Obersteiger irgendwann zu uns kam und sagte, die Kollegen vom französischen Fernsehen, die kommen mittags um 12 zu unserer Pressekonferenz, ja, und dann haben sie ein paar Archivbilder. Ihr habt unsere letzten Stunden hier begleitet und ihr wart um 5.30 Uhr da. Wir mussten dann auch immer einen Schnaps trinken. Da habe ich immer gedacht, Angst gehabt, ich würde alkoholkrank. Aber dann ging es da runter und das war ein Beitrag, an den ich mich fürchterlich gerne erinnere, weil so, ich mag Menschen. Mhm. Und ich mag Menschen, die lieben, was sie tun. Mhm. Und da haben wir ganz viele Menschen getroffen, die geliebt haben, was sie tun.
Ja, Wahnsinn. Toll. Jetzt hast du sozusagen 83 bis 92, also 85 hast du ja gesagt, hast du angefangen und hast es dann bis 92 gemacht, hast also wirklich quasi die heiße Phase des Rückbaus im Ruhrgebiet gecovert und erlebt. Weil so Mitte 90er war die Sache ja eigentlich durch, also dann gab es von den großen Firmen eigentlich gar nichts mehr.
Also sie wurden zumindest alle verschmolzen, ne?
Ja.
Und es gibt ja heute, also Mannesmann war früher ein Konzern, Thyssen war ein Konzern, Krupp war ein Konzern und jetzt ist das alles ein Konglomerat.
Ich bin mal vor ein paar Jahren durchs Ruhrgebiet gewandert und dann habe ich, weil ich es nicht kannte und irgendwie kennenlernen wollte, dann bin ich in Moers gestartet, habe mir so eine Route gemacht von Moers bis Dortmund, dass ich wirklich einmal quer durchkomme und dann war ja die Erststation, also wenn ich bin dann in Moers los über die Brücke und dann bin ich als erstes durch Ruhrort gekommen, durch Duisburg-Ruhrort. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist total schön. Das ist ja richtig schön hergerichtet, ja, tolle alte Häuser und so. Ja. Ist ja total super da.
Es ist, das Ruhrgebiet ist, also es gibt Lieblingsplätze im Ruhrgebiet, die ich ganz alleine anfahre und dann da Picknick mache. Und das sind keine Wiesen, sondern das ist eine alte Zeche, Zeche Zollern in der Nähe von Dortmund. Und das ist der Landschaftspark Nord in Duisburg, ein altes Stahlwerk. So, und das Tolle daran ist, ich habe diesen Kongress miterlebt, die Sozialdemokraten haben irgendwann in den Ende der 80er Jahren einen großen Kongress in Duisburg gemacht und sich gefragt, was kann aus dem Ruhrgebiet werden, und dann war ein Schweizer, ich glaube, er war Architekt, Professor und so weiter, der war dann da und der sagte dann, wissen Sie, als ich hierher gefahren bin und bin dann hier durchs Ruhrgebiet und habe all diese Installationen gesehen, da habe ich gedacht, das hat keine andere Region auf der Welt in dieser Fülle. Ja. Und ich sage, er hat das auf Schweizerdeutsch gesagt.
Rote.
Ja, hat gesagt, bewahren Sie sich das. Ja. So, und dieser Appell, ich weiß nicht, ob dieser Appell oder andere, der ist ja aufgenommen worden. Und man hat dann gesagt, okay, ein Stahlwerk, das stillgelegt worden ist, das muss ja nicht abgerissen werden. Und dann hat man den Landschaftspark Duisburg-Nord daraus gemacht. Die Zeche Zollern ist die letzte große Jugendstilzeche der Welt. Also wenn du demnächst nochmal ins Ruhrgebiet kommst, schau dir mal raus, was der Landschaftsverband Rheinland und auch der Landschaftsverband Westfalen alles an Denkmälern, Route der Industriekultur bewahrt haben. Und dann musst du dir einen Plan machen und fährst da lang. Und dann gibt es einmal im Jahr, am letzten Samstag im Juni, eine große Veranstaltung, die heißt Extraschicht.
Ja.
Kennt man nirgends. Ich erzähle das immer, ich erzähle das in München und in Berlin und sagen, ah ja. Diese Extraschicht ist eine Kulturveranstaltung. Und dann wird ab, ich sag mal, 17 Uhr abends bis 2 Uhr nachts in all diesen musealen Anlagen, gibt es Lesungen, es gibt Musik, es gibt am Ende auch große Feuerwerke. Und eins, der größten ist immer im Landschaftspark Duisburg-Nord. Und da gehen Hunderttausende hin. Und das verteilt sich über das ganze Revier.
Ja.
Also mehr als 4, 5 Stationen schafft man sowieso nicht.
Klar.
Aber es sind, seitdem ich im Revier bin, mache ich jedes Jahr diese Veranstaltung mit und ich lasse keine aus.
Corona. Hab ich noch nie von gehört.
Extraschicht, musst du mal googeln.
Ja.
Hat eine eigene Webseite, Extraschicht. Da sind dann auch Bilder dabei und so weiter. Und ich glaube, wenn du die Bilder siehst, wirst du sagen, okay, dann fahre ich nächsten Juni nach Wesseling. Und wenn die Extraschicht ist, dann gucke ich, dass ich mir ein paar Termine aussuche.
Ich hatte den Fehler gemacht, ich habe das eben als Wanderung gemacht. Ich wollte so ein bisschen wissen und habe dann irgendwie ab dem dritten Tag, wenn man dann da durch Recklinghausen läuft oder so, hat man keinen Bock, da haben mir die Füße wehgetan. Ich hätte es wirklich mit dem Fahrrad machen müssen, weil da hätte ich überall anhalten können. Und es gibt da tolle Sachen da zu sehen und so. Aber das Wandern, das war ein bisschen idiotisch von mir. Aber mein Gott, ich wollte es einmal machen und dann habe ich es halt erlebt.
Aber es gibt jetzt zum Beispiel einen Rundwanderweg Zeche Zollverein. Das ist ja auch eines Weltkulturerbe. Ja. Und da bist du, glaube ich, 20 Kilometer unterwegs. Also es gibt auch solche Wanderwege, die ausgewiesen sind. Es gibt zum Beispiel dieses wunderschöne alte Schiffshebewerk in Henrichenburg. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Also es wird nicht mehr benutzt, die neuen daneben.
Ja.
Das ist irgendwie unter Kaiser Wilhelm oder ich weiß nicht, wie der hieß, gebaut worden. Das ist so eine schöne Installation. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn du nach Detroit fährst, dann siehst du, die verfallen ja alle.
Ja.
In Deutschland wird das gepflegt.
Ja.
Und ich glaube, dass die Menschen aus Detroit, wenn sie herkommen, sagen, verflucht nochmal, warum haben wir
das uns? Das hätten wir auch machen können.
Ja.
Ja, da ist das natürlich dann privatwirtschaftlich nicht so rentabel. Deswegen sieht das dann anders aus. Ich weiß noch, dass ich bei dieser Wanderung, ich war dann, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Bochum oder so, und ich bin dann immer mit Google Maps gewandert, und dann hat mich der Weg plötzlich, hatte ich den Weg quasi auf dem Handy noch, wo der lang geht, ich sollte dann zu so einer großen Straße kommen, der war aber in Wirklichkeit nicht mehr da. Dann stand ich plötzlich mitten im Wald, und das Schlimme beim Wandern ist, man will ja keinen Meter zu viel laufen. Dann denkt man immer so, und ich stand jetzt in der Sackgasse und musste wirklich wieder eine ganze Straße zurücklaufen, und das war ein Albtraum.
Ich finde, das machen ja nicht viele.
Ja.
Also, dass du dir überhaupt dich aufgerafft hast, hast gesagt, ich wandere da jetzt. Und auch wenn du am dritten Tag so viel Blasen hattest, dass du sagst, ich kann nicht weiter wandern.
Ja.
Aber das überhaupt in Angriff zu nehmen und zu sagen, da habe ich großen Respekt vor.
Ja, ich wollte es einfach mal sehen. Ich habe gedacht, das ist die langsamste Art und Weise, etwas zu erkunden. Und deswegen mache ich das mal, um mal das volle Ruhrgebiet zu erfahren. Du bist dann nach der Zeit, bist dann zum Morgenmagazin gegangen, zum ARD Morgenmagazin,
Und hast du da direkt als Korrespondentin gearbeitet oder hast du erstmal so?
Nee, erstmal Redakteurin, Reporterin und damals eben noch.
Und dann
noch
so Voxpops und sowas.
Ja, Voxpops, aber auch Beiträge bearbeitet, die für die Morgensendung fertig gemacht worden sind, selber Reportagen. Ich bin damals viel nach Bosnien gefahren, nach Mostar. Wir haben, nachdem, also ich war da, bevor der Krieg zwischen den Kroaten und den Bosniern, den Muslimen losgegangen ist und die Serben nur die Stadt beschossen hatten und dann ging das peu à peu weiter. Irgendwann ging dann der Krieg zwischen den Volksgruppen los und danach hat ja die EU Hans Koschnick, den ehemaligen regierenden Bürgermeister von Bremen, Entschuldigung, nach Mostar geschickt, denn der sollte da eine neue Verwaltung aufbauen. Mhm. Und dann haben wir in Köln die Idee gehabt, dass wir, Koschnick bekam viel Geld für also strukturelle Maßnahmen, Straßenbau, Brückenbau, Verwaltung, aber kein Geld für humanitäre Hilfe. Und dann haben wir die Idee gehabt, warum sammeln wir nicht Geld? Ja. Und haben dann die Süddeutsche Zeitung angesprochen, die auch sofort dabei war. Und dann war ich Jens Schneider, der ist heute, glaube ich, in Berlin Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Mit ihm war ich dann häufiger in Mostar. Und wir haben dann Geld gesammelt und es sind damals, das war in den 90er Jahren, 700.000 Mark gesammelt worden. Und die hatte Hans Koschnick quasi zur freien Verfügung. Ja. Und damit hat er humanitäre Projekte unterstützen können. Und so haben wir dann auf diese Art und Weise da in Mostar auch nochmal geholfen. Und ich war bis 1997, ich war 14 Mal in Mostar. Mhm. Leider seitdem nicht mehr, aber das gehörte dann eben auch zu den Aufgaben. Ne? Ich bin dann auch häufig nach Afrika gefahren und oder geflogen. Ja. Fährt man ja nicht hin. Und ich war auch in Hongkong vor der Übergabe, um da gemeinsam mit Robert Hetkemper, der damals Korrespondent in Tokio war und zu dessen Berichtsgebiet Hongkong gehörte, weil das nicht von China aus bearbeitet werden konnte, das war ja noch getrennt. Ja. Und da haben wir dann vor der Übergabe eine Woche für das Morgenmagazin Berichte gemacht und den Menschen gezeigt, was denn da jetzt als Kronkolonie an die chinesische, an China wieder zurückgegeben wird.
Ja. Aber das ist ja noch, also die Hongkong-Berichterstattung stelle ich mir noch vergleichsweise angenehm vor und irgendwie friedlich. Aber nach Mostar zur Zeit des Jugoslawienkriegs zu reisen oder auch in afrikanische Länder wie Ruanda oder ähnliches, wo ja auch ohne Ende Konfliktherde waren, das war ja doch immer wahrscheinlich sehr gefährlich.
Ich bin jemand, die für ihr Leben gerne lebt.
Und das ist schon mal gut. Gute Grundvoraussetzung, um
und machen. Die natürlich auch Angst um dieses Leben hat.
Ja.
Und wenn wir unterwegs waren, dann haben wir immer gesagt, wenn auch nur einer von uns sagt, ich möchte da nicht hingehen, dann gehen alle nicht.
Ah ja.
Dann wird auch nicht diskutiert, wird auch nicht gefragt.
Mhm.
Sondern wenn eine oder einer aus unserem Team sagt, ich möchte da nicht hin, dann gehen wir nicht. Das ist nie passiert. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir nicht immer an die Front wollten.
Ja.
Also ich habe das auch in Mostar erlebt, als der Krieg zwischen den Volksgruppen so richtig entbrannt war. War ich da wir hatten immer einen Kameramann aus Split, Boris und Petter, unser Fahrer war dabei und John, unser Techniker. Und dann haben wir quasi, ja, sind wir dann in den Ort runter und da waren auch noch andere Journalisten und die hatten dann auch alle Stahlhelme auf und Westen. Und die wollten alle dahin, wo geschossen wurde. Das hörtest du auch. Die tak, 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 tak. Ja. Also das, ne, so. Und ich habe gesagt, nee, da brauchen wir nicht hin. Warum? Was soll ich? Im Schützengraben kann man keinen Krieg erzählen. Ja. Und dann sind wir stattdessen in eine Klinik gegangen für Menschen, die psychische Probleme hatten.
Ja.
Und ich habe noch nie so ein Elend gesehen wie da. Weil, also die waren in der Nähe der Front, die hörten auch den ganzen Tag diese Mörser und die Granaten und die Gewehre. Das waren alte Herrschaften, die lagen in einem Raum, der war so groß wie hier, da waren, glaube ich, 12 Betten drin.
Na, krass.
Es gab keinen Gang dazwischen, da lagen die drin.
Mhm.
Dann haben wir eben über die Not der Ärztinnen, der Pfleger und der Menschen da einen Beitrag gemacht. Und eine Kollegin sagte am nächsten Tag, niemand hat uns den Krieg so gut erklärt wie ihr.
Ja,
ja so und klar, ich bin keine Kriegsberichterstatterin gewesen und bin im Grunde genommen auch ganz froh, dass ich das nicht war.
Aber glaubst du, dass du in manchen Situationen, wenn du eben in solchen Krisengebieten warst, etwas mutiger warst, als du dir vorgenommen hast, weil du dann doch eher an die Story gedacht hast?
Ist mir so nicht bewusst.
Ja.
Ist mir so nicht bewusst geworden.
Ja, das frage ich mich immer, ob man dann so, ob dann so ein bisschen auch so in Gefahr sind, ob man den automatisch vielleicht so ein bisschen dimmt oder ausschaltet, weil man es jetzt irgendwie, ja, weil man was Interessantes sieht oder entdeckt.
Also ich glaube, dass alle auf der Hut sind. Uns ist mal in Burundi etwas passiert. Da waren wir am Morgen noch im Frühstücksraum mit vielen Journalistinnen und Journalisten, die im selben Hotel waren. Und am Abend waren 3 von denen, die morgens dabei waren, tot. Mhm. Die hatten den Fehler gemacht, bei Dunkelheit zu fahren, sind überfallen worden. Der 4., der dabei war, es war, glaube ich, ein Kameramann aus Südafrika, der hat sich totgestellt und mit seinen vielen Schusswunden hat er sich danach, nachdem die alle weg waren, die Kameras und so weiter geklaut hatten, hat er sich dann robbend über die Straße bis zum nächsten, und das muss Kilometer gewesen sein, bis zum nächsten Sicherheitsposten. Und dann hat man ihm geholfen. Er hat auch überlebt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der seines Lebens noch mal froh geworden ist. Das muss doch ganz fürchterlich sein. Ja, so. Und so weit bin ich nie gekommen. Alle Vorsichtsmaßnahmen, die immer genannt wurden, haben wir auch ergriffen. Und wenn jemand sagt, fahrt bitte nicht bei Nacht, dann fährt man nicht bei Nacht.
Ja. Aber wenn man dann so hinfliegt, ne, wenn jetzt irgendwie der Reaktionsleiter sagt, du fliegst jetzt morgen nach Burundi, nach Mostar, da muss man doch wahrscheinlich so, also weil ich kann mir, also ich kenne es halt gar nicht, da muss man doch wahrscheinlich so x Formulare noch unterzeichnen, dass niemand dafür, dass man selber für alles verantwortlich ist und so, und dass man irgendwie.
Nee.
Ah ja.
Das,
ich hätte mir immer vorgestellt, dass es einem im Vorfeld schon so viel Angst macht, sozusagen.
Nee, gar nicht. Ja. Nein, gar nicht. Man tastet sich an solche Situationen auch heran. Und zum Beispiel John Ondrasch, unser Techniker, der war viel auch in Sarajevo gewesen. Der hatte noch viel dramatischere Situationen erlebt, als wir die in Mostar erlebt haben. Mhm. Mostar war im Grunde genommen, bis auf wenige Ausnahmen, ich weiß noch, als wir das erste Mal da waren, sind wir runter in die Stadt, die Sonne schien. Und plötzlich hört John so etwas wie Granaten, die pfeifen so, ne? Ja. Und dann hat er mich in so einen Hauseingang reingerissen, dann sind wir da rein und dann haben wir da so rumgekauert und das dauerte 2 Minuten und irgendwann hat John gemerkt, da war jemand sein Auto gewaschen, hatte das Autoradio an und da wurde so ein Kriegslied gespielt und da gehörten okay. Die fliegenden Granaten dazu. Also man ist dann auch sensibilisiert für derartige Dinge und man läuft lieber einmal zu viel als einmal zu wenig in so einen Unterschlupf. Aber so richtig gefährliche Situationen, also ich bin mal in Afrika festgenommen worden, weil wir sonntags angekommen waren, man kriegte noch keine Akkreditierung, wir mussten aber schon Bilder haben, also haben wir angefangen zu drehen. So plötzlich kommt jemand und sagt, wo ist eure Akkreditierung? Ja, holen wir uns morgen. Ja, das hat der, dann kamen dann also so 16-Jährige mit solchen Kalaschnikows. Ja. Und dann mussten wir in so einen Bus und dann sitzt man zwischen 2 so 16-Jährigen mit Kalaschnikows. Ja. Und dann habe ich auch nur gedacht, keine falsche Bewegung. Ja. Und dann sind wir dann in so eine Wache gebracht worden. Da hat man es auch gemaßregelt und so weiter. Und wir haben die Kamera danach auch nicht mehr ausgepackt und sind am nächsten Morgen los und haben unsere Akkreditierungen geholt. Aber also ich kenne Kolleginnen und Kollegen auch bei mir im Sender, die haben viel, viel, viel dramatischere Situationen erlebt. Aber Gottlob ist noch nie jemandem aus meinem näheren Umfeld etwas passiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das sehr verantwortungsbewusste Menschen sind. Und wir sind ja, wenn wir unterwegs sind, nicht nur für uns selber haben wir eine Verantwortung, sondern wir haben ja auch für die Menschen Verantwortung, die mit uns gehen.
Ja, ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich versuche mir immer vorzustellen, ob ich das machen könnte oder würde, weil den Impuls, Geschichten zu erzählen, den kenne ich ja auch, also das kann ich total nachvollziehen, aber mich dafür in eine wie auch immer geartete Gefahr zu bringen, also das ist, weil du begibst dich ja in Gefahr, also das ist ja, die besteht ja und das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich glaube, da hätte ich einfach zu viel Schiss irgendwie. Das finde ich sehr bewundernswert.
Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Also ich war nie ein Hasardeur und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich mal richtig in Gefahr. Gut, klar, man hat mal irgendwo gedreht, dann ist man da weg und 10 Minuten später fällt da eine Granate hin und explodiert. Ne? So. Also so nah ist man da schon rangekommen. Wir haben immer im Hotel Aero gewohnt. Das war der Zentralsitz der EU-Verwaltung. Und weil wir quasi da häufig waren, durften wir dann eben auch im Hotel Aero wohnen. Da war ein Zimmer, das ist irgendwann mal Weihnachten von einer Rakete getroffen worden. Und das war neben dem Zimmer, in dem ich ein paar Wochen vorher geschlafen hatte. Ja. Aber näher bin ich da nicht rangekommen. Also,
ja, aber das würde für mich schon reichen, um dafür immer nie wieder hinzuwollen. Ich hatte letztes Jahr hat ein Freund von mir, ein Regisseur aus Holland, hat einen Film in Polen gedreht, wollte unbedingt, dass ich so eine Mini-Rolle übernehme, irgendwie, dass ich so einen Drehtag habe. Und dann wurde auch alles organisiert und so. Und dann haben die gesagt, ja, und wir sind da und da in Polen und dann fliegst du da hin und dann holen wir dich ab und dann drehen wir da so. Und das war, ich glaube, 2 Monate, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Und mir war so mulmig, die ganze Zeit überhaupt nach Polen zu fahren, weil ich wusste, dass das quasi als nächstes angrenzt und habe gedacht, wenn ich da hinkomme, da fliegen links und rechts wahrscheinlich irgendwelche Bomben rum oder es wird so super gefährlich oder das ist so mein Level an Angst, das ich habe, weil ich dann so übertrieben Sorgen mache.
Sozusagen. Aber das kann ich total nachvollziehen und ich habe den allergrößten Respekt vor denen, die im Moment in der Ukraine arbeiten.
Ja. Ja.
Ich bin da zu alt für. Ich könnte das gar nicht mehr. Ja. Ich würde dann dieselben Ängste entwickeln wie du und das macht keine gute Arbeit.
Ja.
Ich glaube, Angst zu haben, gut, Angst lähmt. Ich würde das jetzt nicht Angst nehmen, sondern Respekt.
Mhm.
Sensibel zu sein für solche Dinge ist ganz wertvoll für den Job. Aber nee, ich bin jetzt 65. Ich möchte nicht mehr.
Ja. Aber du hast ja damals wahrscheinlich gar nicht so einen Riesenkopf darum gemacht.
Genau,
wenn du
das ist was anderes. Ja. Das ist ja was Tolles. Ich meine, jemand hat mir mal ein Tintin-Band geschenkt und hat gesagt, das bist du.
Ja.
Und der ist ja auch so ein Globetrotter und überall unterwegs und ein kluger Journalist und war natürlich eine schöne Auszeichnung. Das ist toll. Und das passiert nicht jeden Tag, aber manchmal passiert es eben, dass man in der Redaktionskonferenz sagt, wir müssen morgen einen Beitrag von da und da haben. Und dann Reisepass und so weiter hatte ich immer dabei, aber nicht irgendwie Wäsche und Kultur. Dann rennt man schnell in den nächsten Supermarkt und kauft sich ein paar Sachen und dann fliegt man quasi mit einer Plastiktüte los. Das hat ja was, das ist ja was Schönes. Aber die meisten Reisen waren geplant, da konnte man vorher schon Koffer packen und so weiter. Und ja, und das... Wie gesagt, ich liebe es, Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu erzählen. Und wir haben in Mostar ganz viel bewegt. Ich erinnere mich an einen jungen Sanel, der hatte durch einen Granatsplitter seinen Arm verloren. Ich weiß gar nicht mehr, ob der linke oder der rechte. Und der hatte so einen Narren gefressen an unserem Kameramann Boris. Ne?
Ja.
Und wenn wir dann in Mostar drehten, irgendwann kam Sanel auf seinem Fahrrad, blieb dann stehen und rief dann immer, Boris. Und dann hat Boris sich mit ihm unterhalten, wir haben uns mit ihm und irgendwann haben wir gesagt, wir machen mal einen Film über ihn.
Ja.
Und dann haben wir jedes Mal, wenn wir da waren, immer geguckt, wie geht Sanel. Und das hat dann irgendwann eine Ärztin in Berlin gesehen und hat gesagt, mein Sohn ist Orthopäde. Und wenn ihr organisiert, dass der Sanel nach Berlin kommt, dann kriegt er von uns eine Prothese.
Ah.
Und das haben wir dann auch gemacht und es gab damals auch Leute, die gesagt haben, ich möchte dem Sanel eine Fotoapparat schenken und so. Dann haben wir gesagt, immer kannst du nicht die Dolmetscherin bezahlen, die wir dann mitschicken müssen. Und dann haben die Dolmetscherin gespendet und so weiter.
Das ist super.
Und so ist dann Sanel nach Berlin und hat hier 3 Wochen gelebt, gemeinsam mit der Dolmetscherin in der Familie von der Ärztin, hat da die Prothese angepasst bekommen und dann auch gelernt, wie man damit umgeht und hat etliche Fotos zu Hause, eins, wo er ein Tablett trägt. Ja, das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Und er hat dann quasi auf diese Art und Weise, dadurch, dass wir seine Geschichte erzählt haben, sind Leute in Deutschland da auf ihn aufmerksam gemacht worden. Und das ist häufig passiert.
Ja, ja, super. Warst du nicht gerne zu Hause zu der Zeit?
Das frage ich mich auch. Habe ich was gesucht? Ich glaube ja.
Das ist ja, ich glaube, jeder hat auch so eine, also ich meine, ganz plump könnte man es Sturm und Drang nennen. Jeder hat so eine Phase im Leben, wo man es genießt, nicht zu Hause sein zu müssen und so die Welt zu erkunden und so.
Ja, ich habe auch, als mich mal jemand fragte, wo ist deine Heimat? Da habe ich gesagt, immer da, wo ich bin.
Ja.
Und egal, wo ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, ich habe mich sofort wohlgefühlt.
Ja.
Ich muss jetzt mal überlegen, ob es irgendwo ein Land gibt, wo ich mich nicht wohlgefühlt hätte. Und das war, ob das Burundi, Ruanda, Kenia oder der Tschad waren und so. Ich bin aus dem Flugzeug raus und habe mich wohlgefühlt.
Ja.
Und das ist auch geblieben.
Das habe ich auch immer. Wenn ich verreise auch, ich stelle mir auch immer sofort vor, da zu wohnen. Also ich versuche mir immer vorzustellen, wie es wäre, da zu wohnen. So, und gehe auch als erstes in meinen Supermarkt und so, um so Alltagskultur kennenzulernen.
Mhm.
So. Das kann ich
genau.
Total nachvollziehen.
Genau. Ich gehe auch gerne auf Bahnhöfe,
ja.
Weil man da wirklich ganz viele Menschen sieht. Also ich weiß mal, ich war mal in Moskau, da bin ich halt in Kiew, das war lange bevor die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und dann bin ich da nachts um 2 auf diesem Bahnhof und dann schliefen da Menschen auf Bänken, die warteten 3 Tage auf einen Zug und so weiter, ja. Und dann geht man da draußen auf den Bahnsteig, war auch noch im Winter mit Schnee und so weiter und dann irgendwann startet dann ein Zug so in die Nacht und man weiß, der ist jetzt tagelang unterwegs und so und hat all diese Menschen gesehen, die da, ne, ich konnte leider nicht mit denen sprechen, weil ich nie Russisch gelernt habe. Aber das ist total spannend und ich gehe auch gerne, also wenn irgendwo ein Bahnhof ist in der Hauptstadt, ich gehe immer gerne auf Bahnhöfe.
Ja, das ist ein guter, da sieht man sehr viel Alltagsleben von den Leuten. Nachdem du dann beim Morgenmagazin warst, wurdest du dann Korrespondentin in Washington.
Ne? Ja.
Das ist ja auch nochmal ein super spezieller Job. Also ich meine, Amerika oder die USA sind ja ein Land, das, also ich liebe das sehr, da zu sein. Und das Verrückte an diesem Land ist ja, dass es einem genauso nah wie fern ist. Also man kommt da hin und denkt, ganz viel davon ist auch aus meiner Alltagskultur, ganz viel davon kenne ich, also natürlich Popkultur, aber auch so, ganz viel ist mir ganz nah. Aber gleichzeitig guckt man sich das an und denkt, was ist denn mit euch los? Also was ist denn hier, wie seid ihr denn drauf und so? Also es ist Kulturschock eigentlich.
So ambivalent, ja. Ich war gerade einen Tag in New York auf einer Reise und bin dann mal zum Ground Zero gegangen, den ich nicht gesehen habe, seitdem das eine Baustelle war.
Ah, ja, okay.
Und dann gibt's ja jetzt da den Freedom Tower und darunter ist auch ein riesiges unterirdisches Einkaufszentrum entstanden. Ja. Und ich war damals, als das passierte, wenige Tage später in New York, um dann eben auch darüber zu berichten, habe das alles gesehen. Und jetzt gehe ich da runter und sehe all diese Menschen, die mit Telefonen am Ohr, Kopfhörern, da durchhechten und so weiter. Und ich habe da gestanden und habe dieses Treiben mir angehört und habe gesagt, ob in dieser Sekunde einer von euch überhaupt daran denkt, was hier 2001 passiert ist. Ja. Ne? Ja. Und meine Wahrnehmung war, nein, die sind alle mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und das soll jetzt kein Vorwurf sein, nee, oder klar, so. Nee. Aber ich stand da und habe diese Bilder noch im Kopf gehabt. Und diese Menschen waren alle mit anderen Dingen beschäftigt. Und an die mehr als 3000 Toten hat in der Sekunde niemand gedacht.
Ja. Aber da ist ja, muss man ja dazu sagen, es gibt da ja dieses sehr, finde ich, sehr bewegende Mahnmal mit diesen 2 Löchern, diese Brunnen quasi.
Und wo das Wasser reinläuft.
Genau, die so umrandet sind von den Namen der Opfern. Da war ich 2019 und habe das erste Mal gesehen, fand das schon, ist schon sehr bewegend, ist wenn man auch davor steht. Finde ich sehr, sehr, sehr gelungen.
Da auch lange, lange verharrt. Mhm. Einige der Namen gelesen, hab die wieder vergessen und aber dann und dieses Geräusch auch, ja. Am liebsten wäre mir gewesen, New York hätte sofort alle anderen Geräusche abgeschaltet und man hätte nur dieses Wasser gehört, wie es da in diese beiden schwarzen Löcher hineinfließt. Bewegend, sehr bewegend.
Man sieht dann auch an manchen Namen hängen dann so Rosen, weil dann wahrscheinlich die Angehörigen da hingekommen sind zum Geburtstag oder was auch immer oder so. Das macht die Beklemmung sehr greifbar, finde ich. Fand ich sehr
man muss aber auch dazu sagen, 2001 hingen die ganzen Namen quer durch Lower Manhattan.
Ja.
Überall mit Fotos, mit wir vermissen tausende von Schildern. Überall hingen die. Und wenn man dran vorbeigehe, wusste man, da wird kaum einer.
Ja.
Wahrscheinlich niemand mehr von in irgendeiner Form die Menschen in den Arm nehmen können, die diese Schilder geschrieben haben.
Mhm. Warst du zu der Zeit in den USA oder musstest du denn in den USA fliegen?
Nee, ich bin dann hingeflogen. Ja. Ich bin dann hingeflogen. Das war mir auch, als Journalistin hat man ja auch Bedürfnisse, weil und ich liebte New York und als das passiert war, da wollte ich dahin. Ne? So, und dann, wir mussten natürlich, musste auch Verstärkung dahin, weil die Berichterstattung ganz, ganz vielfältig wurde. Klar. Und wir wollten auch eine Dokumentation machen, die eine Woche später dann im Abendprogramm der ARD lief, gemeinsam mit Birgit Firnig und Herbert Roth habe ich die gemacht. Ich bin dahin. Eigentlich, also ich habe schon eine Stunde, nachdem es passiert war, nachdem das zweite Flugzeug in den Turm geflogen war, saß ich vollgepackt im Intercity zum Frankfurter Flughafen. Und als ich da ankam, war erstens ein Turm eingestürzt und zweitens der Flugverkehr in die USA gesperrt. Ja. Dann bin ich wieder nach Hause. Am nächsten Tag gab es Gerüchte, es gibt Flüge von Madrid. Und dann sind wir alle nach Madrid und am Abend wieder zurück. Und freitags hat es dann geklappt, dass ich bis nach Toronto gekommen bin, gemeinsam mit Heribert Roth, der damals als Korrespondent in New York anfangen sollte. Und samstags wussten wir, wir kriegen auch heute keinen Flug. Und dann sind wir von Toronto, sind wir zum Bahnhof, haben den letzten verfügbaren Mietwagen bekommen. Und dann sind wir die, weiß nicht, wie viel sind das? 550, 600 Kilometer von Toronto bis nach New York gefahren. Ja, ja. Und danach haben wir dann 14 Tage da gearbeitet. Und das war auch, also das hört sich jetzt doof an, aber in meinem Leben war das auch so ein Fixpunkt, dass ich da dabei gewesen war.
Ja, ja, glaube ich.
Das gesehen habe. Es waren auch die Amerikaner, was wie du, ne, diese Ambivalenz, die ja heute ungeheuer ist. Damals waren alle Menschen, die wir getroffen haben, auch auf der Fahrt von Toronto nach New York, die waren, stand unter Schock, völlig unter Schock. Und diese Solidarität untereinander, wenn es die heute noch gäbe, dann wäre Donald Trump nie Präsident geworden.
Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das war ja auch aus der Ferne schon, hat einen das ja schon so, also klar, es gab auch plötzlich eine, ich bin gerade Vater geworden, meine Tochter war gerade im Juni geboren und im September war das dann. Die war gerade ganz klein und plötzlich war so eine Art Kriegsangst auch da. Man hat ja gedacht, jetzt kann alles passieren, kriegerisch, jetzt kann der ganze Westen plötzlich in den Krieg gehen. Diese Angst und gleichzeitig auch dieser Schmerz, wenn man das gesehen hat, das war, also selbst, ich habe zuerst in Hamburg gelebt, das hat mich wochenlang umgetrieben. Das war Wahnsinn. Das ist, da denke ich auch viel dran zurück. Deswegen fand ich das eben auch so beeindruckend, als ich dann da, ich war auch das erste Mal in New York 2019 und das war, ja, es war sehr, sehr beeindruckend, das da irgendwie nochmal so nachspüren zu können.
Das glaube ich. Und bei mir war es so, ich war häufig in New York. Also ich, gut, das ist mit dem Schachbrettmuster auch nicht schwierig. Ich könnte blind durch New York, weil ich da so überall schon war und so weiter.
Was ist so deine liebste Ecke in New York?
Die habe ich gerade erst entdeckt.
Ah ja, wirklich?
Ja, ja, das war Governor's Island. Ich weiß nicht, das ist also eine Insel, auf der noch aus der Kolonialzeit Häuser stehen. Governor, da hat früher dann der Gouverneur gelebt. Und ich hatte die Insel vor ein paar Jahren mal gesehen und habe gedacht, du musst da mal unbedingt hin. Und das habe ich jetzt auf dieser Reise gemacht und bin dann um die ganze Insel rumgewandert. Und das war, weil es so ein ganz anderes New York ist. Also ein ganz anderes New York. Und man da auch so Frieden finden kann. Das kann man ja im Rest der Stadt nur, da muss man aber schon schwer kämpfen.
Ja.
Ne, weil irgendwelche Sirenen gehen immer oder so. Aber das war ein Ort, das ist mein neuer Lieblingsort in New York. Ja.
Als wir damals da waren, ich war mit meiner Frau und ihren Eltern, haben wir, weil die Mutter 60 geworden ist und einmal sich eine Reise nach Amerika gewünscht hat. Und dann sind wir nach Miami und haben einen Mietwagen genommen und sind dann innerhalb von 3 Wochen nach New York hoch mit so verschiedenen Stationen. Und haben uns da dann auf der Reise aus der Station ausgesucht, wo wir nur mal so von gehört haben, wo wir gedacht haben, das gucken wir uns mal an. Also Pigeon Forge oder so, ne, in den Smoky Mountains, so ganz seltsame Orte, irgendwie so sehr touristisch und so. Aber dann waren wir zufällig auch eine Nacht in Savannah. Und da habe ich mich sofort verliebt. Ja. Das ist ja der magischste Ort der Welt. Das fand ich
war da noch nicht, aber das hört sich gut an.
Ja, das musst du unbedingt mal sehen. Das ist wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein, diese Stadt ist auch, ich habe dann nachgelesen, eine von nur 5 Städten in Amerika, in denen man auf der Straße trinken darf. So, wo man Open Alkohol carryen darf.
Sozusagen. Das auch mal in Louisiana im ganzen Staat. Deswegen darf man auch in New Orleans trinken.
Ja, genau. Und in Las Vegas darf man es natürlich noch.
Ja,
und dann irgendwie noch so in 2, 3 anderen. Und da, das ist eben auch einer davon. Da ist ja überall hängt dieses, ich glaube, das heißt Spanish Moss oder so, diese Dinger von den Bäumen. Und jeder Square ist immer ein kleiner Park. Und dadurch ist die total grün, diese Stadt, und hat immer sowas, als wäre sie gerade aus dem Sumpf emporgekommen.
Vom Winde verweht.
Ja, total, absolut. Also das ist ein toller Ort. Jetzt warst du Korrespondentin in den USA. Ich habe auch gelesen, das war auch zur Lewinsky-Zeit. Das ist natürlich eine sehr dankbare Story.
Ja, da muss man auch kurz erklären, weil viele Leute Lewinsky ja nur gar nicht mehr kennen. Ja.
Also jetzt kommt aber, glaube ich, eine Serie kommt jetzt, glaube ich.
Ach, okay.
Ne? Ja, ja, ja.
Also Bill Clinton war Präsident. Und der hatte also, wie nennt man das, Petting oder so, mit einer
Praktikantin.
Und das ging dann los, dass das ans Tageslicht kam. Und dann gab es Kenneth Starr, der war der Ermittler. Und dann hat Bill Clinton gelogen, weil er gesagt hat, I never had sex with that woman. Und natürlich hat er, dann fanden sie das Kleid mit den Spermaflecken drauf, obwohl es 10-mal gereinigt war und so weiter. Und es war unglaublich, 2 Jahre lang.
Ja.
So. Ich kam, es ging los, ich ging, es war zu Ende. Und natürlich haben wir ganz viel darüber berichtet, aber es gab auch ganz andere tolle Themen.
Ja.
Die NASA hat zum ersten Mal einen Rover auf den Mars geschickt.
Oh ja, ach, das war auch damals. Ja.
Und ich erinnere mich noch, dass ein Stein hieß Barnacle Bill, haben sie damals genannt. Und der fuhr also da oben rum und man hat schon fast eine persönliche Beziehung zu dem entwickelt, der sah auch ganz niedlich aus und so weiter. Und der fuhr da oben auf dem Mars rum. Ich weiß nicht, es gab doch mal so einen Film mit dem so ein Roboter, der die Erde aufräumen muss.
Achso, ja, Wall-E.
Wall-E.
Ja.
Wall-E. Mhm. Und irgendwie erinnert mich dieser Roboter immer an Wall-E. Ne? So ist er da oben am Mars und keiner kümmert sich um ihn. Und inzwischen sind ja auch andere da. Also solche Themen hatten wir auch. Aber natürlich ging es ganz viel um Monica Lewinsky und Bill Clinton. Und mir ist erst heute klar geworden, dass das natürlich auch wieder mal so ein Problem des Patriarchats war.
Aber hallo.
Damals war das noch gar nicht so das Thema.
Naja.
Aber dieser Bill Clinton hat sich im Grunde genommen ganz schäbig benommen.
Ja.
Und das bewerte ich heute aus einer ganz anderen Perspektive als damals.
Mhm.
Das war ein hochsympathischer Präsident.
Mhm.
Nur hat er nicht nur Monica Lewinsky schäbig behandelt, sondern auch seine eigene Frau.
Ja.
Und ja, in den 90er Jahren war man, glaube ich, noch nicht so weit, diese Dinge so zu sehen, weil eigentlich hätte der nicht weitermachen dürfen.
Das war ja auch ein Fall, der sehr in die 90er Jahre gepasst hat. Die 90er Jahre waren ja geprägt von so einer neuen sexuellen Freiheit, die plötzlich überall zelebriert wurde. Und da hat dann so ein Fall mit einem Präsidenten, der mit einer Praktikantin rumgemacht hat, hat da so perfekt reingepasst in diese Stimmung, diesen Zeitgeist irgendwie.
Die hat da reingepasst. Und das Irre ist ja auch, der Kenneth Starr, der Ermittler.
Auch, by the way, geiler Name.
Ja, ich habe auch noch diesen Ermittlungsreport zu Hause, habe den nie ganz gelesen. Auf jeden Fall, der war ja dann auch noch so ein prüder Republikaner.
Ja.
So. Und dem gönnte man nur überhaupt.
Naja.
Ne, so. Ich glaube, heute würde ich das wahrscheinlich anders bewerten. Aber das würden auch andere. Also
ja.
wenn man überlegt, was Dominik Strauss-Kahn in New York passiert ist und
ja.
wie der danach quasi auch hat bluten müssen.
Mhm.
Ich weiß noch gar nicht, ob er genug. Aber dann weiß ich, dass das heute anders bewertet.
Total. Ja, ja. Das glaube ich auch. Wobei man manchmal auch man verzweifelt ja, wenn man den Umgang mit Trump sieht, auch ein bisschen daran, wie viel man dann doch, also bei wie vielen Sachen man gedacht hat, okay, das war's jetzt und das überlebt er nicht und dann macht er trotzdem einfach immer weiter.
Es ist die Hölle. Es ist ja. die Hölle. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Dieses prüde Amerika.
Ja.
Also der hat ja Schoten losgelassen, wo man sagt, das kann doch nicht sein, dass der damit überhaupt noch mal einen Fuß auf den Boden ja. bekommt. Und gestern oder in den letzten Tagen sein Konkurrent bei der Kandidatur bei den Republikanern wird ja Dos Santos sein, der Gouverneur von Florida, der
ja.
mit einem großen Erfolg wiedergewählt. Da hat Donald Trump wohl gedroht, ich weiß eine Menge von dem, der
ja,
wird
ja.
keinen Fuß auf den Boden kriegen.
Ja.
Und dann habe ich nur gedacht, was wir schon alles von dir wissen.
Ja.
Das reicht, um 10-mal
ja.
Seine Füße nicht mehr auf den Boden zu kriegen. Manche Leute müssten dafür auch belangt werden,
ja.
strafrechtlich.
Ja.
Diese prüden Amerikaner, diese Evangelikalen,
ja.
Entschuldigung, wenn die ein nacktes Kind am Swimmingpool sehen, rasten die aus. Ja,
ja?
Da muss man immer bekleidet sein
ja.
und so weiter. Und denen darf der sagen, was man alles mit Frauen machen kann,
ja,
in einer
absolut.
Widerlichen Art und Weise. Da werde ich wütend.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ist an einem Level angekommen, wo ich es nicht mehr kapiere. Diese Selbstverleugnung, die gerade Republikaner und republikanische Wähler in Amerika an den Tag legen, die ist für mich einfach gar nicht mehr nachvollziehbar. Das ist irgendwie Stockholm-Syndrom oder I don't know, aber ich check's einfach überhaupt nicht mehr. Es hinterlässt mich puzzelt, wie der Amerikaner so schön sagt. Aber du hast schon ein engeres Verhältnis zu dem Land irgendwie auch in der Zeit aufgebaut.
Ja, schon immer. Meine Heimatstadt Ratingen hat eine Verbindung.
Ist Ratingen, ich frage mich immer, ist das eine eigene Kommune oder
ja,
gehört das zu Düsseldorf?
Natürlich.
Ich dachte immer, das gehört zu Düsseldorf.
Ja, Düsseldorf hätte das gerne, weil dann wären sie älter.
Ja.
aber Ratingen ist mit seinen knapp 100.000 Einwohnern noch eigene Kommune und mir ist das auch relativ egal.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein netter Ort zu wohnen, liegt genau zwischen Essen und Düsseldorf.
Es gab damals, in den 90ern kam eine der wichtigsten Hip-Hop-Bands, Deutsch-Rap-Bands aus Ratingen West, Fresh Family. die hatten sogar einen Song, der hieß Rating West und so. Und das war, da war Rating West war das Ghetto. Und dann haben diese Songs gemacht darüber, wie es ist, im Ghetto zu leben, lange bevor es hier irgendwie Gangster-Rap wow. gab oder so. Das, das war, daher kenne ich Rating.
Das wusste ich noch nicht, weil ich bin aber aus dieser Szene raus. Also Ratingen hat eine Verbindung, Patenschaft mit der Stadt Vermilion in Südakota.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht mehr, wann in den 70er Jahren. Ich bin dreimal da gewesen. Das erste Mal mit einer Jugendgruppe, da waren wir erst in Washington, dann sind wir nach Kansas City, dann nach Vermilion und dann haben wir da an der Universität 3 Wochen alles Mögliche. Man war in den Black Hills, da gibt es dann so ein Theatercamp von der Universität. War ein Traum. Und wir haben dann auch so eine Viehversteigerung besucht in Yankton. Und das sind diese und man versteht gar nichts, aber die Kühe werden versteigert. Ja, genau. Ja. So. Und auf jeden Fall bin ich dann ein Jahr später wieder hin. Und dann ging es wieder in die Viehversteigerung. Und ich bin so ein Fan dieser großen amerikanischen LKW.
Mhm.
Und nun ging die Jugendgruppe, die Gruppe ging also in die Viehversteigerung und ich kannte das ja. Und da stand da so ein großer LKW. Ich habe gesagt, den fotografiere ich mal. Vielleicht treffe ich den Fahrer.
Ja.
Und das passierte genauso. Ne? Ich habe den LKW also fotografiert. Und dann kommt ein sehr korpulenter Mann aus dem Büro, kommt auf mich zu und sagt, ich sollte den besser fotografieren, wenn der gewaschen ist. Und dann habe ich gesagt, ach, ich würde den viel lieber fahren.
Ja.
Und dann ist er auf der Beifahrerseite eingestiegen und hat gesagt, come in. Und dann bin ich auf den Fahrersitz und dann hat er mir auf dem Hof die ersten 4 Gänge beigebracht.
Das ist ja cool.
Karl Leroy Hans. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das muss ja ein tolles Gefühl sein, den auf der Straße zu fahren. Und dann sagt er, wenn du morgen früh um 8 Uhr hier bist, kannst du auf der Straße fahren.
Ja.
Ich hatte im Jahr vorher als Souvenir einen Führerschein in Vermilion gemacht. Der hatte dann $13 gekostet, nee, $6 hat er gekostet und damit durfte ich PKW fahren.
Ja.
Da stand aber drin kein Truck, aber das hat niemand, da hat niemand nachgefragt.
Ja.
Und dann habe ich meinen Gastvater gefragt, hat er mich am nächsten Tag nach Vermilion, nach Yankton gefahren. Und dann war ich um 8 Uhr da und dann hat Karl Schweine geladen und dann hat er gesagt, pass auf, ich fahre voll und zurück kannst du. Und dann haben wir die Schweine abgeliefert, das waren so 150 Kilometer. Und dann war der Lastwagen leer und dann hat er gesagt, so jetzt bist du, dann habe ich mich auf den Fahrersitz gesetzt. Und dann hat er mir die 13 Gänge beigebracht. Wie man, ja. Und immer wieder auf der Landstraße anhalten und wieder und anhalten und wieder. Und irgendwann waren wir dann wieder da, wo er abgefahren war. Und ging ins Büro, kam zurück, sagte, hör mal, ich bringe dich jetzt nach Vermilion. Ich muss nach Mobridge, North Dakota. Dann habe ich gesagt, ich brauche nicht nach Vermilion, ich habe Zeit. Und dann sagt er zu mir, then you can go all the way up to Mobridge.
Ja.
Dann saß ich da oben, bin nach Mobridge gefahren. Das ist so die Strecke, wie viel ist das? Ja, hier Berlin, Brüssel.
Ja.
Ungefähr dieselbe Strecke. Und so nach einer halben Stunde geht er in seine Sleeper-Kabine, macht den Vorhang zu und dann saß ich da. Keine 25 Jahre alt, 430 PS und habe dieses Auto nach Mobridge gefahren. Und das führte dazu, also wir haben dann sagte er, als wir geladen hatten, sagte er, willst du auch nochmal geladen fahren? Und das ist wirklich was ganz anderes, weil diese 40 Tonnen, die
drücken. Weil das ja auch so gegenhalten.
Genau. Sondern sind wir zurückgefahren, haben abgeladen und dann sind wir nochmal nach Mobridge gefahren. Und nochmal zurück und ich bin 36 Stunden gefahren, ohne zu schlafen. 4-mal am Tag gegessen, Steaks, ne, und war irgendwie so der glücklichste Mensch der Welt.
Ach, schön, ja. Als man das noch konnte, ne? Also ja, die Stamina noch hatte.
Und das waren eben auch diese USA, dieses,
ja, ja.
Ich vertraue dir.
Ja.
Ich vertraue dir sogar meinen Lastwagen an.
Mhm.
Und ich lege mich sogar schlafen. Und ich glaube, der hat gut geschlafen. Als wir zurückfuhren, war am Schlafen und da war so ein Nebel. Alle am Straßenrand standen ganz viele LKW.
Ja.
Und ich habe mich so mit 15 Meilen die Stunde durch diesen Nebel getastet.
Ja.
Und er wacht auf, guckt raus, sagt, oh, it's foggy, ist nebelig.
Ja.
Klopft mir auf die Schulter, sagt, doing a good job, George, und hat den Vorhang wieder zugemacht. Ne? So. Danach habe ich natürlich Ärger mit meiner Gruppe bekommen, weil die gesagt haben, du machst hier dein eigenes Ding, aber ich bin da nicht böse drum, auch heute noch nicht.
Aber dann war quasi dein Einstieg, Amerika zu lieben und kennenzulernen, ja wirklich der also einer der uramerikanischen Träume, den man sich vorstellen kann, mit so einem US-Truck über die Straßen zu pilzen.
Ja, der hat mir dann, ich habe ihm dann Fotos geschickt und ich habe damals schon bei der Zeitung gearbeitet, bei der Rheinischen Post.
Ja.
meine Mutter spricht kein Englisch, mein Vater war nicht zu Hause und eigentlich war ich sonntags nachmittags auch nicht zu Hause. Ja. Da geht das aber es war nichts zu tun, ich war zu Hause, geht das Telefon, ich sage, Kellermann, und dann höre ich nur, es ist George. Und er sagt, ja, Karl. Ja, sagt er, er hätte den Operator angerufen, also Vermittlung. Ja. Und die hätten gesagt, es gibt viele Kellermänner in Ratingen. Und ich habe gesagt, give me any Kellerman who's living there. Und du warst der Erste. Was für ein Glück im Leben.
Ja, so. Allerdings.
Und dann hat er gesagt, wenn du kommen willst, komm. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe mir Geld geliehen und ein Ticket gekauft.
Ja.
Und dann war ich da und habe da 6 Wochen lang 13.000 Kilometer.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja krass.
Ja.
Aber war das dann auch immer noch so eine Spaßfahrt oder hast du dann auch mal Geld dafür bekommen?
Nein, der hat mir ein paar Stiefel gekauft und das war aber schon schön. Wir gingen dann Western Boots kaufen. Du kennst die ja, diese spitzen Dinger. Ja, ich mag die, die sind so.
Die haben ja so geile Hacken immer.
Ja, und so, und dann habe ich mir welche gekauft und dann hat er gesagt, die sehen aber feminin aus. Habe ich mir aber trotzdem gekauft. Und dann kriegt die natürlich auch einen Hut. Den habe ich gar nicht mehr und ich hatte eine Latzhose und so. Also die
American Style, also wirklich.
Er hat mich versorgt mit Essen und Trinken und ich habe am Wochenende bei ihm zu Hause geschlafen und einmal sind wir auch mit seiner Frau sind wir zusammen nach Yankton in ein Hotel gegangen, weil die mal einen Samstagabend in der Stadt verbringen wollten. Die lebten in Hurley, South Dakota und die Firma hieß Hanson Trucking, Hurley, South Dakota.
Aber es ist so diese Begegnung, ne? Dass du so jemanden triffst, der dann so sehr Narren an dir gefressen hat, dass er sagt, komm rüber, kannst du irgendwie 6 Wochen, das ist doch irgendwie Glück. Schicksal. Irgendwie.
Ja, Schicksal und Glück und ich letztens hat mir jemand gesagt, boah, du hast aber schon eine Menge gemacht und dann habe ich auch gedacht, wenn ich heute gehen müsste, für immer, was ich nicht hoffe und auch nicht möchte.
Hofft wirklich niemand, muss ich dir ehrlicherweise sagen.
Aber dann hätte ich schon ein geiles Leben gehabt.
Ja, das ist das Wichtigste. Aber dann da irgendwie mit Ende 20, 13.000 Kilometer durch die USA jückeln, das ist ja auch sau anstrengend, diese Dinger zu fahren.
Also, ich glaube, die Glückshormone haben alle Anstrengungen wettgemacht. Nein, das musst du dir vorstellen. Ich meine, ich liebe John Denver war es damals noch nicht, aber so Country and Western, Johnny Cash und so. Ne?
Du bist schon so ein bisschen so eine Heartland-Frau.
Ja. Also ich mag die Städte der USA, aber so über Land zu gleiten, weißt du, diese Weite. Und das Tolle in dem Land ist ja, selbst unter Trump, wo du hinkommst, triffst du Menschen, die total offen sind.
Ja, das stimmt.
Und die, solange es nicht um Politik geht, die hinreißendsten Menschen sein können, die man so trifft.
Ja.
Und das hat sich ja auch nicht geändert.
Eigentlich wieder, ist ja ein bisschen wie der Ruhrpott oder wie das Rheinland.
Kann man sagen, diese Offenheit, dieses, ne, ich weiß nicht, ob das in Berlin gang und gäbe ist, aber du bist in den USA im Aufzug und jemand kommt rein und man quatscht.
Ja.
Kollege hat mal gesagt, die fragen immer, how are you? Ich habe da mal gesagt, ja, ich habe seit gestern Krebs und so weiter und keiner reagiert. Da ist was dran. Es ist zum Teil sehr oberflächlich, aber meistens wird ja nicht how are you? Und dann ist man irgendwie, the coffee is bad today oder so.
Ja, ja.
Und dann geht es um andere Themen.
Ja.
Und das finde ich das Angenehme. Im Aufzug in Amerika ist meistens was los, wenn man Leute trifft. In Deutschland erlebe ich Aufzüge häufiger als
Orte der Stille.
Ja. Selbst wenn sie voll sind.
Ja. Ich weiß noch, ich war mein Vater, Urkölscher, mit dem war ich das erste Mal in den USA, in Miami, weil er einen Freund hatte, der da gewohnt hat. Und dann konnten wir bei dem wohnen. Und dann ist er mit mir, weil ich war 17, ich wollte unbedingt mal in die USA. Und dann hat er gesagt, komm, dann fliegen wir mal dahin. Und meine Mutter mochte diesen Freund nicht. Deswegen hat die dann gesagt, ja, fliegt immer alleine. Das muss ich mir nicht antun. Und dann bin ich mit meinem Vater dahin und er war super. Dieser Freund, den mein Vater hatte, der hatte eine Boutique in Coconut Grove, wo nur Stripperinnen eingekauft haben. Und ich so 17, so, setz dich doch mal beim Nils auf den Schoß. Dann hast du irgendwelche Frauen auf meinen Schoß gesetzt. Ich war so, also Moment mal. Und so. Ich fand das so ein bisschen komisch, war natürlich auch super peinlich, aber die wollten quasi nur mein Bestes. Und dann waren wir so eine Woche unterwegs, sind dann natürlich auch nach Disneyland und so und nach einer Woche wieder zurück. Und dann werde ich nie vergessen, wie dann, wie wir am Flughafen waren und meine Mutter so zu meinem Vater meint, und wie hat's dir gefallen? Und mein Vater gesagt hat, wenn jetzt noch einer zu mir sagt, nice to meet you, hau ich ihm einen runter. Das hat er nicht, diese Freundlichkeit war nicht sein Ding,
okay,
möchte man
verstehe.
Ehrlicherweise sagen. Das hat ihn etwas irritiert, aber ich habe das auch, ich habe das sofort geliebt, dieses Land. Ich habe das sofort das Gefühl gehabt, da so eine Verbindung zu haben und das irgendwie so zu, diese Art, wie die Leute miteinander umgehen. Weil viele sagen immer so oberflächlich und ich sage aber dann immer, ja, aber es ist doch schöner, wenn es oberflächlich freundlich ist, als oberflächlich schlecht gelaunt.
Ja, natürlich. Das finde ich auch. Ja.
Finde ich irgendwie, also man versucht schon irgendwie miteinander zu organisieren, im besten Falle. Als Korrespondentin, warst du in Washington oder wo warst du?
Washington.
Bist du dann da nochmal hingefahren zu der Spedition und hast den nochmal
besucht? Nein, ich habe da angerufen, Süd-Dakota ist ja weit weg. Ja. Karl war inzwischen gestorben.
Ah, ja.
Im LKW, also nicht im Unfall, sondern er hatte dann quasi sein Unternehmen verkauft und hat dann für einen Händler LKW, die verkauft wurden, ausgeliefert.
Ja.
Und da ist er dann auf einer Fahrt, hat er sich unwohl gefühlt, hat angehalten und zwei Tage später haben wir ihn gefunden.
Ach. Aber es hat was Romantisches,
ja, irgendwie,
für dieses Leben.
Ja, genau. Ja. Und habe dann auch nochmal mit seiner Frau gesprochen und so. Das ist ja ein Stück. Also nach Süd-Dakota kommt man nicht so einfach. Ich bin auch leider während meiner Tätigkeit in Washington nicht einmal nach Süd-Dakota gekommen. Ja. Obwohl es ein toller Staat ist. Aber Süd-Dakota ist so groß wie die alte Bundesrepublik und es leben da 700, 800.000 Menschen. Da kannst du dir vorstellen, wie leer es da ist.
Ja. Ich finde, Washington ist übrigens auch, habe ich ja jetzt auch auf dieser Reise dann kennengelernt. Der Ort ist ja magisch. Also ich habe da auch gar nichts von erwartet. Und das ist ja, man hat so ein ganz komisches Gefühl, wenn man durch diese Stadt läuft irgendwie.
Washington ist eine großartige Stadt. Ja. Das Schöne daran ist, dass in der Stadt selber kein Gebäude größer gebaut werden darf als die Kuppel des Kapitols.
So wie in Köln mit dem Dom.
Ja, aber das ist schon lange vorbei. Ne? So, und deswegen hat das etwas Beschaulicheres, weil man auch weit gucken kann. Und dann gibt es natürlich diese wunderbaren, also die Mall zum Beispiel mit diesen Museen,
ja.
Die Smithsonian Stiftung, die die ganzen Museen betreibt,
Wahnsinn.
Die sind alle eintrittfrei.
Mhm.
Da kommt man, und mein Lieblingskunstmuseum ist also die Gallery of Modern Art in Washington. Und da gehe ich immer in einen Raum, das ist Small French Paintings, als allererstes rein, wenn ich lese. Und jedes Mal. Und die Bilder wechseln nicht. Und trotzdem gehe ich da immer rein und starte dabei einen Besuch. Das ist, ja, da haben sie also auch Kunst und Kultur, was das angeht, haben sie echt, und das ist ja alles zum Teil privat finanziert, da haben sie echt was weg in Washington.
Ja. Ich finde das, was Amerikaner auch sehr, sehr gut können, sind Museen bauen und kuratieren und so. Auch in Washington, ich war auch im Smithsonian und auch wir waren auch in dem Museum für schwarze Geschichte, das auch wahnsinnig aufregend ist und schlau gebaut und erzählt und so. Und dann war ich, dann ist meine Frau, die wollte dann in die Library auf Congress, dann ist sie dahin und ich bin dann ins Smithsonian für Modern Art gegangen, hat mir das irgendwie angeguckt, weil mich das mehr interessiert hat. Und dann haben wir uns wieder getroffen an dem Theater, wo Lincoln erschossen wurde. Da kann man ja sogar auch reingehen und die Pistole ist ausgestellt und dann sieht man den Balkon und dann geht man über die Straße in das Haus, wo er hingebracht wurde und da ist auch noch eine Ausstellung. Aber ich fand die ganze Stadt die ganze Zeit aufregend. Ich war aber auch noch nie an einem Ort, wo so viele Hubschrauber geflogen sind.
Ja, das stimmt.
Weil da jeder macht da alles mit dem Hubschrauber.
Ja, ja.
Der Hubschrauber.
Das sind die ganzen Generäle vom Pentagon, die hin und her fliegen. Da ist viel White House dabei. Marine One kommt dann dazu, wenn der Präsident irgendwo hin möchte und so. Die fliegen da alle im Tiefflug über den Potomac. Und das Irre ist ja, der innerstädtische Flughafen von Washington, die Maschinen müssen also einen merkwürdigen Weg fliegen, weil die nicht übers Weiße Haus fliegen dürfen. Deswegen fliegen die quasi so den Potomac entlang. Die fliegen da so in Schlangenlinien. Und da habe ich immer Sorge. Also das Flugzeug, was auf dem Flughafen landen will, und hier kommt der Helikopter, der vom Pentagon irgendwo losgeflogen ist und so weiter. Aber das geht da ganz gut, ja.
Und warst du auch so als Korrespondent im Weißen Haus, so im Pressroom und so?
Man hat ja dann so eine Akkreditierung und das hat natürlich meistens diese Pressekonferenzen hat der Klaus Kleber, der das Studio geleitet hat, oder die Sabine Reifenberg, die Stellvertreterin war, gemacht. Aber ab und zu bin ich da auch reingegangen. Ja, das war dann natürlich immer ein Erlebnis, aber nicht häufig.
Ja. Ach, also, Mensch.
Toll, ich finde das so toll. Ihr könnt ihr da jetzt Löcher in den Bauch fragen, weil ich das alles so aufregend finde. Ihr habt dann auch noch diese preisgekrönte Reihe, also noch kurz für diesen Zyklus Amerika aus deinem Leben. Ihr habt dann noch diese preisgekrönte Dokumentation gemacht über diese Geistlichen in Amerika, diese Evangelikalen und diese komischen Fernsehpriester im Grunde genommen und so, und wie da diese Religion in so einen Zirkus manchmal ausartet in den Staaten.
Genau, das war, oh Gott, Amerika, das war eine Idee von Klaus Kleber wir haben dann mit 4 KorrespondentInnen quasi daran gearbeitet und das war sehr aufregend und sehr augenöffnend. Daher kenne ich eben auch viele von diesen Evangelikalen in den USA. Ja. Man beschäftigt sich ja damit und das ist ja, ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Begriff des Bible Belts, da sind sie dann alle nochmal ein bisschen gläubiger. Ich weiß, dass eine Kollegin mal angesprochen worden ist, so quasi nach dem Motto, und an welche Konfession hast du? Ja. Und dann hat sie gesagt, ich bin Atheistin und dann, du arme Frau und das ist dann in diesen Regionen, wo der Bible Belt entlang läuft, wird das nicht gut aufgenommen.
Ja, schwierig. Schwierige Einstellung in der Region. Wow, ich finde das sehr aufregend. Gehen wir aber mal weiter. Du bist dann zurück nach Deutschland, warst wieder beim Morgenmagazin einige Zeit und bist dann als Korrespondentin nach Paris gegangen. Paris, auch muss ich an dieser Stelle sagen, einer meiner großen Sehnsuchtsorte. Ich liebe diese Stadt so sehr. Und ich finde es immer so witzig, dass es gibt ja auch diese Krankheit japanischer Touristen, die so eine Erwartungshaltung an Paris haben und dann da hinkommen und dann einen Nervenzusammenbruch kriegen, weil die Stadt nichts von ihrer Erwartung erfüllt, sondern so eben dreckig ist, weil sie glauben halt an so ein romantisches Paris. Und dann kommen die da hin und dann sehen die das und dann brechen die regelmäßig zusammen und müssen dann, also es gibt als Pariser Krankheit wird das auch genannt. Und das ist aber, für mich ist genau das, was die Stadt so ausmacht. Dieses Chaos, diese ständige Hin und Her, dieses Gewusel, das alles gepaart mit so einer trotzdem ja doch französischen Lebensart, die da irgendwie stattfindet, das finde ich einen der speziellsten Orte der Welt.
Nein, ist es auch. Also das war natürlich auch wieder so ein großes Glück im Leben. Ne? Ja. Also mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Der wurde ganz zum Ende noch eingezogen und ist dann in La Rochelle gewesen, in Frankreich, hat in Frankreich Französisch gelernt. Und kann oder konnte, er lebt ja leider nicht mehr, mit Fug und Recht sagen, dass er nie jemanden getötet hat, weil in La Rochelle kein Kampf stattfand. Und die Festung La Rochelle, wo die ganzen U-Boot-Bunker waren, die wurden also quasi nach der Kapitulation ein paar Wochen später dann friedlich in Anführungszeichen an die Franzosen übergeben. Und dann ist er in die Kriegsgefangenschaft gegangen, hat dann in der Nähe von Compiègne bei einem Landwirt gearbeitet, hat bei diesem Landwirt mit dem Pflug die Granatsplitter aus dem Ersten Weltkrieg aus dem Boden geholt, die da noch drin waren, und hat Zeit seines Lebens von Frankreich geschwärmt. Ja. Er hat da natürlich auch Französisch gelernt und war völlig begeistert von Frankreich. Er war so begeistert von Frankreich, dass er später, als er im Altersheim schon dement war, nur Französisch gesprochen hat. Und ihm das Personal dann Bücher auf Französisch geschenkt hat und so. Also, so. Und der hat mir natürlich ein bisschen was davon mitgegeben. Ne? Ja. Wir sind da nie im Urlaub hingefahren, weil meine Mutter kein Französisch sprach. Aber das war immer so, ja, Sehnsuchtsland. Ich war natürlich schon mal im Urlaub dann auch in Frankreich gewesen und hatte inzwischen auch die französische Küche schätzen gelernt und schätze die noch heute. Und dann ging es eben nach Paris und das ist ein großes Glück wieder in meinem Leben. Und das waren 5 wunderbare, aufregende, großartige Jahre.
Hast du Französisch gesprochen, als du da hingegangen bist?
Nicht so gut, wie als ich ging. Also, und ich spreche es aber immer noch nicht perfekt. Ja. Also die eine oder andere Diskussion, wenn jemand schnell spricht, dann habe ich schon Schwierigkeiten. Aber was ich toll finde, ist, ich komme immer ganz schnell rein. Wenn ich also jetzt merke, da ist jemand, der Französisch spricht, dann versuche ich zuzuhören. Und plötzlich kommen ganz viele Sachen wieder.
Ja. Du warst ja relativ spät, also 2002 bis 2006 in Paris.
Ja.
Da hatten sich die Franzosen ja schon so ein bisschen beruhigt mit, ob man Französisch sprechen kann oder nicht. Also in den 90ern war es ja noch so ein bisschen so, wenn du kein Französisch sprichst, hau ab, so in etwa. Und jetzt so, ich habe immer das Gefühl, nach der WM hat sich das so ein bisschen beruhigt und ein bisschen geöffnet, dass nicht jeder Französisch sprechen kann.
Das weiß ich nicht. Paris ist aber auch nochmal eine andere Kategorie. Also ich glaube, dass das so auf dem Lande oder so ein bisschen schlechter ist, wenn man mit anderen Sprachen ankommt. Paris ist inzwischen absolut international. ich habe auch den Eindruck, so viele Franzosen wohnen da gar nicht mehr, weil so viele Amerikaner sich Wohnungen gekauft haben.
Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, also es gibt, ich kenne kaum eine Stadt, die so eine Vielfalt hat, wie, also sowohl von den Leuten als auch von den Straßen, auch von den Milieus, die da so ineinander übergehen. Das ist in Berlin, finde ich, viel strikter getrennt zum Beispiel, wenn man es jetzt so als Großstadt vergleicht, als in Paris.
Also wir haben einen Film gemacht, der hieß Paris bei Nacht. Paris ist ja die Lichterstadt.
Ja.
So. Und wir haben diesen Film gemacht, der hieß Paris bei Nacht. Und wir haben also nur nachts gedreht. Wir waren unterwegs mit dem Bautrupp in der U-Bahn. Und wir haben einen Fotografen begleitet, der blind war und der sich kleidete wie Toulouse-Lautrec und der immer einen Nachbarssohn mitnahm. Und der hat sich dann vom Nachbarssohn die Umgebung schildern lassen. Und dann hat der Nachbarjunge gesagt, und da ist der Tour der Eiffelturm. Und dann hat der Fotograf gesagt, der Eiffelturm, zeig mir, wo der Eiffel. Dann hat der Junge da drauf gezeigt und in die Richtung hat der Fotograf dann fotografiert. Also ganz, ganz tolle Themen. Und wir waren dann auch beim Baguettebäcker.
Ja.
Das waren ein Elsässer, Vater und Sohn. Die französische Hauptstadt hat einen Wettbewerb, da wird jedes Jahr der beste Baguettebäcker, der Concours und so weiter und so fort des Baguettes gekürt. Und das ist jedes Jahr ein anderer. Und derjenige, der quasi diesen Orden angeheftet bekommt, darf ein Jahr lang den Élysée-Palast, also den Präsidenten, mit Baguette versorgen.
Ja.
Und dann waren wir also bei denen, haben dann in der Backstube gedreht und ich weiß noch, wie ich den Vater gefragt habe, was braucht man denn, um ein gutes Croissant zu machen? Und dann hat er so auf dem schönsten Elsässer Deutsch hat er gesagt, der beste Bruder. Und seine Augen strahlten dabei und das ist auch wieder so eine Szene, wo ich denke, dieser Mensch hat geliebt, was er getan hat. Und der wusste auch, warum, und hat das an seinen Sohn weitergegeben. Und der Sohn hatte also jetzt, der zeigte uns also, wie man ein gutes Baguette, das kann man auch am Klang erkennen, habe ich da gelernt. Und dann sind wir mit ihm, kam dann also schon die Sonne hoch, es dämmerte, sind wir mit ihm zum Élysée-Palast und dann hat er eine Tüte Baguette abgeliefert. Und dann haben wir gefilmt, wie der Eiffelturm, nachts um 2 gehen die Lichter aus. Jetzt gehen sie früher aus, weil man ja Energie sparen will. Ja. Aber dann sind wir dann nachts um 2 dann dahin und dann haben gefilmt, wie die Lichter des Eiffelturms so langsam ausgeschaltet werden. Das sind so, also Paris bei Nacht ist eine andere Stadt als bei Tag.
Ja.
Ich habe mich in keiner anderen Stadt der Welt so sicher gefühlt wie in. Ich bin also von der Porte de Vincennes bis zur Porte de Neuilly zu Fuß durch die Stadt gelaufen, nachts um 2 und habe nie das Gefühl gehabt, und zwar, da war Georgine dann schon nachts unterwegs, nie das Gefühl gehabt, dass es in irgendeiner Form gefährlich sein könnte.
Ja, das stimmt. Das ist, also die Stadt hat gefährliche Ecken, aber die sind sehr umgehbar. Da gerät man nicht aus Versehen hin, sozusagen. Ich weiß noch, dass ich eines der ersten Mal in Paris war, beziehungsweise, das erste Mal war ich mit 14, glaube ich, in Paris. Aber dann später, als ich eine Sendung fürs DSF gemacht habe, haben wir in Paris gedreht. Und dann sind wir abends ausgegangen und gesagt, komm, wir gehen in irgendeine Bar, Rue Saint-Denis. Ist ja eine gute Ausgehmeile so. Und dann waren wir in so einer Bar, da war es auch total super drin, eine ganz einfache Bar, die aber sehr gefliest war mit so Mosaiken und so, ganz schick, so ein bisschen jugendstilig im weitesten Sinne, wie man das in Paris ja auch oft findet irgendwie, aber so sehr einfache Bar eigentlich. Und dann standen wir am Tresen, haben alle irgendwie unsere Getränke bestellt, Jungs, mit denen ich da unterwegs war, wollten irgendwie ein Bier haben. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Wodka-Lemon. Und dann sagt der Barkeeper zu mir irgendwie so, ja, warte mal, ich gebe dir was anderes. Dann war ich so, nee, ich will einen Wodka Lemon. Ich habe gedacht, der hätte mich nicht verstanden oder so. Er so, nee, ich habe schon verstanden, ich gebe dir was anderes. Ich so, okay. Und dann greift er so unter den Tresen und dann holt er so eine ganz große, so eine, weiß ich nicht, 5-Liter-Flasche, so eine dicke, bauchige Flasche hervor, die vollgestopft ist mit Zitronen, die alle schon so halb vergammelt aussahen und wo einfach Flüssigkeit dazwischen ist. Und dann gießt er mir ein Schnapsglas daraus ein und sagt, hier, trink das. Ich so, okay, alles klar, mach ich. Wenn man mir sagt, trink das, trink ich's. Und habe ich diesen Schnaps getrunken und es war total lecker. War halt zitronig, hat null nach Alkohol geschmeckt, einfach nur nach Zitrone, alles klar. Dann habe ich gesagt, ja, lecker, komm, mach mal noch einen. Und er so, na, okay, einen kriegst du noch. Und ich war so, ich werde mehr als 2 Schnäpse trinken können. Ne? Also was machst du hier? Dann hat er mir den 2. habe ich ihn auch getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, einen nehme ich noch. Und er so, nee, ich mach dir, was wolltest du, Wodka Lemon? Ich mach dir Wodka Lemon. Und ich so, ja, aber wieso gibst du mich noch einen Schnaps? Ich will noch einen. Nee, kriegst keinen mehr, warte mal ab. Und ich so, das war so ganz mysteriös. Und dann habe ich mich mit meinen Freunden unterhalten, habe irgendwas getrunken. Und dann so, ja komm, wir gehen weiter. Dann sind wir aufgestanden und rausgegangen. Nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten oder so. Ich trete auf die Straße und denke plötzlich, ich kriege ein Brett vor den Kopf, weil ich mit einem Schlag so betrunken war, dass ich nicht mehr gerade laufen konnte.
Ja.
Von diesen 2 Schnäpsen, weil das wahrscheinlich einfach eingelagerter, riesenprozentiger Alkohol war, den er mir da
verabreicht hat. Geheimwaffe.
Ja, absolut, absolut. Und dann war ich mit meiner Tochter da, also war ich ungefähr 20 Jahre später wieder da. Ich dachte, jetzt will ich mal wissen, ob ich die Kneipe noch finde. Und dann bin ich die ganze Rüsternde nie einmal hoch und runter. Und dann habe ich die Kneipe tatsächlich gefunden, sah jetzt ein bisschen anders aus, aber man hat so diese Mosaike noch gesehen und so. Und dann komme ich da rein, war der einzige Gast, ne? Nix los irgendwie. Komm so rein und bestell mir irgendwie erstmal irgendwas zu trinken und druck so ein bisschen rum. Und dann trinke ich so aus und dann sage ich zum Barkeeper, pass mal auf, ich war vor circa 20 Jahren hier und erzähle ihm diese ganze Geschichte. Und er so, ja, weiß ich noch, damals, da hatten wir immer hier so eine Flasche, haben wir heute leider nicht mehr. Ich so, ist auch okay, brauche ich gar nicht. Und er so, ja, aber komm, ich gebe dir einen aus, aufs Haus, toll, dass jemand von damals nochmal wiederkommt. Hat er sich total gefreut und so und hat mir dann da irgendwie noch einen Schnaps aus Haus ausgegeben und so. Das ist so für mich Paris.
Weißt du denn, was das war?
Keine Ahnung, weiß bis heute nicht, aber vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, das nicht zu wissen. Aber das ist so, das finde ich, das ist so diese Essenz von Paris, dieses Erleben, so eine Stadt zu erleben und dass die auch so alt ist und so Sachen da so bestehen bleiben oder sich Leute freuen über die Tradition oder so. Das ist irgendwie so die Magie von diesem Ort irgendwie.
Dann warst du einige Jahre, dann bist du wieder zurück. Also dann musstest du nach Bonn,
Du Studioleiterin in Bonn.
Der WDR hat damals, WDR ist ein sehr regional aufgestellter Sender und es gab schon 9 Landesstudios, die auch 9 Sendungen hatten fürs Fernsehen. Und der WDR hatte damals beschlossen, dass man in Duisburg und Bonn nochmal 2 weitere Regionalstudios einrichtet, um die Regionalisierung quasi abzuschließen.
Mhm.
Und das Studio sollte aufgebaut werden und da bin ich gefragt worden, ob ich das machen möchte und das habe ich gerne gemacht.
Wie funktioniert das so, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt beim Sender arbeitet, dann sagen die nach 4 Jahren, okay, war's jetzt genug in Paris, komm zurück, wir brauchen dich in Bonn.
Die Zeit im Ausland ist im Allgemeinen begrenzt.
Naja, okay. Ja. Und dann ging das quasi einher, also dass man gesagt hat, komm mal zurück, weil wir machen hier das neue Studio in Bonn, da brauchen wir dich für, oder ist das dann so nacheinander sozusagen?
Ja, das war so quasi nacheinander. Ja. Ich bin ein bisschen früher in Paris weg, um in Bonn anzufangen, aber es war ja quasi nacheinander, genau.
Aber es ist ein bisschen ein Kulturschock, oder? Wenn man gerade irgendwie 4 Jahre in Paris war und dann we all love Bonn, aber mit Paris kannst du nicht ganz aufnehmen.
Ach so, na, das ist zu kurz gedacht.
Ja.
Also ich sage ja, als Journalistin liebe ich Menschen.
Ja.
Und ob das der Auslandfischer am Becken von Arcachon ist
oder
der Kapitän auf dem Dampfer der Weißen Flotte auf dem Rhein, spielt überhaupt keine Rolle. Die Themen sind wichtig.
Mhm.
Und ich finde, bei allem, also das hat einen Höllenspaß gemacht, dann auch quasi diese Auslandsthemen zu machen. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, was in den USA passiert ist, wo also in der Region Zeitungen und so weiter eingestampft wurden, nicht mehr erscheinen. Da gerade in diesen Regionen, wo Journalismus nicht mehr existiert, diese Fake News und so weiter blühen, dann wissen wir, was regionale Berichterstattung in Deutschland leisten kann und leisten muss.
Ja.
Und ich finde das einen ganz wichtigen Auftrag, den wir haben. Und das ist eben auch so, das merke ich auch von der Rückmeldung der Menschen, die Regionalprogramme vom WDR sind die am meisten eingeschalteten Programme, also regelmäßigen Programme. Natürlich ist mal ein Fußballspiel dabei oder auch mal ein Tatort, der eine höhere Einschaltquote hat. Aber auch gerade in der Zeit der Corona-Krise waren die Menschen bei uns, und zwar mehr als vorher, viel mehr als vorher, weil sie wussten, da weiß ich, ich werde erstens erfahren, worauf ich mich einrichten muss, und ich weiß, was beim Nachbarn passiert ist.
Ja.
Und das ist ja ein berechtigtes Bedürfnis, Interesse.
Ja. Ich habe das auch, wenn ich nachts nicht schlafen kann, gucke ich gerne, kommen alle Lokalzeiten hintereinander. Dann gucke ich immer gerne, was war denn in Paderborn eigentlich so los? Und dann bin ich immer bestens informiert, was so
in der Region passiert ist. Also da kenne ich es auch. Nach Bonn bist du dann noch nach Duisburg.
Genau. Studioleiterin in Duisburg geworden.
Von gar nicht so lange her, 2019 dann Studioleiterin in Essen.
Genau.
Ja. Also Duisburg-Essen ist ja dann nicht mehr so weit auseinander.
Nee, das ist nicht mehr so weit auseinander. Und ich wohne ja in Ratingen und die Entfernung ist zu beiden Studios dieselbe. Nach Duisburg konnte ich leider nicht so gut mit dem Zug fahren. Nach Essen kann ich mit dem Zug fahren.
Mhm.
Das mache ich auch regelmäßig und genieße das auch. Und das Studio Essen ist eben so schön. Das hat den größten Teil des Ruhrgebietes. Und habe ich ja eben schon anklingen lassen, wie sehr ich diese Region mag, wie sehr ich die Menschen da mag. Und das ist einfach großartig, ja. Und ich lerne da jetzt auch, also ich komme dann plötzlich in Ecken des Ruhrgebiets, die ich vorher nicht kannte, wo ich dann auch sage, boah, ist das schön hier. Ja. So viele Schlösser, wie es da gibt und die auch noch gehegt und gepflegt werden. Und das macht viel aus.
Ja. Als ich durchs Ruhrgebiet gegangen bin, habe ich mich auch sehr in Mülheim verliebt. Ja. Auch überraschend schön. Also da mit der Altstadt und so. Sehr, sehr niedlich. Fand ich gut.
Und Helge wohnt da, ist natürlich auch ein Grund, das gut zu finden. Glaubst du, dass es jetzt nach dem, also es soll jetzt gar nicht mit Graves Stimme gesprochen sein oder so, aber glaubst du, dass nach der Studioleitung in Essen jetzt noch was kommt? Also dass es noch eine Station gibt, wo du irgendwie hingehst?
Die nächste Station ist die Pensionierung. Ich gehe mit fast 66 Jahren dann aus dem WDR aus, nachdem ich 40 Jahre dafür gearbeitet habe.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe.
Das ist echt krass, 40 Jahre.
Und trotzdem 13 Mal an anderen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Das ist eine super Bilanz.
Finde ich auch.
Ja. Machst du dir dann in Ratingen gemütlich oder hast du so ein bisschen noch?
Ich weiß noch nicht, was ich mache. Also ich glaube, dass ich sehr viel auch als Aktivistin, also ich merke das ja, wie wichtig diese Öffentlichkeit ist.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da nochmal unterwegs bin. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht noch die eine oder andere journalistische Aufgabe bekomme, ja. Aber das muss nicht beim WDR sein, das gibt ja noch andere Aufgaben.
Eine Frage, die dir wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt wurde, wahrscheinlich sogar von entsprechenden Stellen, aber es lägt ja nahe, dass du irgendwie auch mal ein Buch über die eine oder andere Zeit deines Lebens schreibst.
Ja, mache ich gerade.
Ah ja. Ja, das würde ich aber hoffen, dass das mal
ja, kommt. Ja, das soll im Frühjahr 2024 erscheinen.
Ah, ja. Mhm. Oh, das ist gut, hast du noch ein bisschen Zeit.
Ja, ich habe noch ein bisschen in Ruhe. Zeit. Wir haben auch gerade so den Abgabetermin ein bisschen verlängert.
Ja.
Und ein Drittel habe ich schon geschrieben.
Ja. Wird das so eine Bilanz? Wird das so eine Lebensbilanz? Oder?
Ich glaube, das wird alles. Da ist natürlich auch ein Stück Familiengeschichte drin.
Klar.
Weil man das eigene Schicksal nie erzählen kann, ohne das Schicksal der Menschen, mit denen man.
Die einen geprägt haben.
Die einen geprägt haben. Und zum Teil auch wunderbar geprägt haben. Mhm. Und das wird natürlich auch viel, viel über die Arbeit sein. Da sind ja auch tolle Geschichten dabei. Mhm. Die Geschichte über den Lkw-Fahrer ist schon geschrieben.
Ja,
ne? Und da wird sicherlich aber auch die Aktivistin Georgine zu einem großen Teil ihre Ideen und auch ihre Wünsche etablieren. Und die Wünsche von Georgine sind die Wünsche vieler Transmenschen.
Ja.
In diesem Lande, da geht es um das Transsexuellengesetz, das ja jetzt reformiert werden soll, das aber natürlich jetzt quasi Zentrum eines Kulturkampfes geworden ist. Ja, das
torpediert wird, es wird geschattenboxt dagegen.
Es ist total schaurig, auch was da an Unwahrheiten, an Lügen aufgetischt wird. Inzwischen ist man sogar so weit, das nennt man Translobby, ne? In der Ablehnung der Vorstellung, sie sei pädophil und einfach nur um die Deutungshoheit über dem bundesdeutschen Stammtisch, der sich gegen die Transmenschen richtet, zu behalten. Aber, und da bin ich total froh drüber, wir haben im Moment Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung, die das sehr ernst nehmen. Und Lisa Paus zum Beispiel und ihr Staatssekretär Sven Lehmann, sie sind da nicht korrumpierbar.
Ja.
Und Lisa Paus hat letztens noch mal ganz deutlich in der Bundespressekonferenz gesagt, Transfrauen sind Frauen. Wir müssen ja auch mal zugutehalten, es gibt ja nicht nur Transfrauen. Und trans ist ja ein Adjektiv.
Naja, absolut.
Ne? Wie dicke Frau, dünne Frau, blonde Frau, braune Frau.
Genau.
Ist trans ein Adjektiv. Es gibt aber nicht nur Transfrauen, sondern auch Transmänner.
Mhm.
Und das hält sich in etwa die Waage. Einer, ich glaube, der war Linus Giese, der hat ein Buch auch darüber geschrieben.
Der war auch hier im Podcast.
Ja, ne? Das wollte ich jetzt gerade, ist das ein Fehler, wenn ich das jetzt sage?
Nee.
Also der Linus war ja auch hier und total spannende Geschichte auch.
Absolut.
Als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch so viele Parallelen zu meiner eigenen Vita gefunden. Und diejenigen, die sich dagegen wenden, tun das auf eine Art und Weise, die, als wenn sie nichts anderes hätten, worüber sie schimpfen können.
Ja, dann kannst du nur scheppig bezeichnen, wie dieser Kultur, dieser vermeintliche Kultur, das ist ja auch kein Kulturkampf, niemand will irgendwem irgendwas wegnehmen, Es wird einfach nur ein Gegner versucht aufzubauen, auf den man draufknüppeln kann. Und das glauben diese Menschen, die so dagegen agieren oder agitieren, besser gesagt, dass sie da irgendwie mit den ganzen Trans-Menschen irgendwie jemand gefunden haben, mit dem sie das machen können. Ich finde es auch beschämend. Ich finde es furchtbar, das mitzuerleben, was man da auch täglich, ich meine, wir beide bewegen uns auch auf Twitter und da kriegt man es sehr geballt mit und ab in deinem Fall. Das ist natürlich auch nochmal so verstärkt hoch 10 irgendwie, wie dieser Aktivismus da passiert. Aber es ist gruselig. Es ist ganz fürchterlich und ganz gruselig. Man sieht es auch in den USA, wie da agitiert wird und so.
Und das sind eben auch diese Kleriker, die da im rechten Spektrum mit viel Geld ja. Und weltweit vernetzt und das dann eben auch hier finanziell unterstützen, auch in England.
Ja, stimmt. J.K. Rowling, auch eine ganz große Figur, der Transgegner. Ja, gruselig.
Ja.
Das finde ich, aber umso schöner, dass es dich gibt und dass du so, was ich an dir auch so bewundere, wenn ich das so mitbekomme und so, ich bin da ja immer, ich muss mich auch wirklich sehr zügeln, immer nicht einfach da jeden Tag beleidigen zu werden, wenn ich solche Attacken mitbekomme oder so. Was ich bei dir so toll finde, ist, dass, also ich spekuliere jetzt hier mal in den Raum, es würde dir sicher nicht so leicht fallen, aber du begegnest oder versuchst immer, wenn es nicht zu übertrieben ist oder zu far out ist oder so, aber du versuchst den immer mit einer Freundlichkeit ist das falsche Wort, aber mit so einer Dignity zu begegnen, mit so einer Würde, die du behältst und die du dir einfach nicht nehmen lässt und die du denen so entgegenhältst.
Das ist natürlich zum Teil auch Selbstschutz. Ja. Also erstmal, ich glaube, dass ich so bin. Ich kann gereizt sein und ich kann auch mal, wenn ich im Auto sitze, dann ist der Säbelzahntiger immer auf dem Beifahrersitz. und dann nimmt mir einer die Vorfahrt und dann kann ich auch schon mal ganz fürchterliche Schimpfwörter. Ja. So. Auf Twitter habe ich ganz viele Unterstützer.
Ja.
Und ich weiß, dass ich bedeutend mehr Menschen habe, die mich unterstützen, als die, die mich nicht mögen,
ja.
Die mich hassen,
ja.
Die mich ablehnen. Und meine Sorge ist immer, wenn ich jetzt den Ablehnern beleidige, also erstmal, ich bin nicht so, ich möchte nicht einfach beleidigen. Und wenn die mich noch dreimal beleidigen will, ne, manche Vorlagen sind ja so schön, die kann man dann auch wunderbar aufgreifen. Und dann hat man nochmal so ein kleines Clickbaiting und so. Aber ich möchte auch meine Unterstützerinnen nicht vor den Kopf stoßen. Viele schreiben mir das ja. Es ist so angenehm, wie gelassen sie auf diesen Hass reagieren.
Ja.
Wenn die plötzlich merken, Georgine fängt an, da auch rumzupöbeln, dann verlieren die möglicherweise das Interesse an mir oder denken, das ist more of the same.
Ja.
Deswegen möchte ich das nicht. Ja. Ich möchte einfach vornehm bleiben.
Ja. Das machst du fantastisch. Wir machen das immer für unsere Gäste so, dass wir Idole oder Vorbilder von ihnen raussuchen und sie ihnen hier hinstellen, damit sie es so gemütlich wie möglich haben. Wir haben für dich Charlotte von Mahlsdorf rausgesucht. Du hast das mal in einem Interview erzählt, dass sie eine große Inspiration für dich wäre. Und auch eine tolle Frau gewesen, auch was die Dinge angegangen ist, ist ja auch wirklich eine Inspiration.
Nein, und Charlotte von Mahlsdorf, und das kann man gar nicht genug würdigen, die ist ja aufgewachsen in zwei Diktaturen.
Mhm.
Sie hat zunächst in der Weimarer Republik gelebt und war da schon, also der Name Lothar, der steht ja auch noch auf dem Grabstein. Aber die Menschen, die sie mochten, haben sie Lottchen genannt und sie wollte auch Lottchen sein.
Mhm.
Und sie hat dann in der Weimarer Republik auch wunderbare Menschen kennengelernt. Sie hat ja ein Buch geschrieben. Ich bin meine eigene Frau, lege ich jedem ans Herz, der ein bisschen etwas über Charlotte von Mahlsdorf erfahren möchte. Und sie hat dann sie hat immer Nischen gefunden,
ja.
In denen sie sich frei bewegen konnte. Und das war im Nationalsozialismus so. Ihre Mutter hat die Familie irgendwann verlassen, weil der Vater gewalttätig war, auch gegen die Mutter. Der Vater hat dann Charlotte mit dem Dienstrevolver bedroht.
Mhm.
Und sie hat dann keinen anderen Ausweg gesehen, als ihn nachts mit dem Nudelholz im Schlaf zu erschlagen.
Mhm.
Und wenn ich das erzähle, ich mag nicht, wenn man Menschen tötet. Aber nachdem ich die Geschichte gelesen hatte, hatte ich so viel Verständnis.
Mhm.
Und sie ist dann noch in der Nazizeit zu 4 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Und das war 1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und danach war sie sofort wieder frei.
Mhm.
Also ich glaube, auch da haben Richter Verständnis für diese junge Frau gehabt. Sie hat das Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf ins Leben gerufen, dass es heute noch gibt. Charlotte ist ja leider nicht mehr, lebt leider nicht.
Hast du sie mal getroffen?
Leider nicht. Ja. Aber ich treffe regelmäßig, und ich war gestern noch da im Gründerzeitmuseum, ja. Ich treffe regelmäßig Monika Pulsch, die das Museum jetzt leitet. Und die hat Charlotte persönlich gekannt, kann ganz viele Anekdoten erzählen. Aber das Allerschönste war, als ich das allererste Mal da war, ich hatte mich geärgert, weil ich habe irgendwo im Internet gelesen, da steht also Lothar Bärfelde, das von hatte man ihnen gestrichen, Lothar Bärfelde. Und ich habe dann wütend geschrieben, das war eine Frau, die hieß Charlotte. Und dann hat Monika zurückgeschrieben und gesagt, ich wollte sie schon immer mal einladen, kommen Sie doch mal vorbei. Dieser Name hat etwas mit der Familie zu tun. Der Bruder, der jetzt tot ist, die wollten offenbar nicht jetzt Charlotte so würdigen, wie es ihr angemessen gewesen wäre. Und das kommt aber jetzt alles. Und dann hat sie mich eingeladen, bin ich dahin, und dann hat sie mich das ganze Haus geführt. Und irgendwann habe ich dann so einen Spiegel, so einen alten gesehen und habe ein Selfie gemacht, ich im Spiegel. Und dann habe ich dieses Selfie der Monika gezeigt. Und dann hat sie gesagt, das sieht aus, als wenn Charlotte zurückgekommen wäre.
Ach, wow.
Und ich habe ihr gestern gesagt, was Schöneres hätte sie mir nicht sagen können. Ne? Gestern sind mir sogar die Tränen gekommen, weil Charlotte eine Wegbereiterin war. Mhm. Sie war sehr berühmt in der DDR. Damals gingen schon ganze Kombinate in das Museum, haben das besucht. Sie ist ja zwischenzeitlich mal nach Schweden ausgewandert. Es hat ja da auch einen Nazi-Überfall oder Neonazi-Überfall auf ihr Museum gegeben. Sie war ja auch ein Hort für homosexuelle Menschen zu einer Zeit, als Homosexualität noch verpönt war und so weiter. Und sie ist dann nach Deutschland zurückgekommen. Sie hat das Bundesverdienstkreuz bekommen für ihre Arbeit, hat der Bundespräsident ihr verliehen. Also das ist eine ganz großartige Frau. Und es gibt ja ein Theaterstück. Ich bin meine eigene Frau. Doug Wright aus den USA hat ein Theaterstück geschrieben, hat dafür einen Emmy bekommen und einen Pulitzerpreis. Ja. Und das ist ja auch eine Wahnsinnswürdigung für die Frau, für Charlotte.
Ja. Ja, also zu Recht eine Inspiration. Ich finde aber, dass du auch eine große Inspiration bist. Also mich inspirierst und sicherlich viele, viele Tausende von anderen Menschen auch. Ich finde das bewundernswert, dir dabei zugucken zu dürfen, wie du deinen Weg gehst und wie du die Dinge so handelst, wie du sie handelst. Und ich bin ganz, ganz froh und glücklich und stolz, dass du heute hier zu mir gekommen bist und heute mir diese ganzen Sachen erzählt hast, weil ich könnte dir noch stundenlang Löcher in den Bauch fragen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du zu mir gekommen bist.
Nein, danke. Ich finde das total respektvoll und wertschätzend, dass du mich eingeladen hast. Und die Zeit ist wie im Fluge vorbeigegangen.
Bin ich ja. Vielen Dank, Georgine, dass du heute bei mir gewesen bist. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin.
Danke, Charlotte.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.